Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ich bin müde.
Mhm.
Was, das klang so wie, ich seh's.
Nee, das war ein, ich weiß.
Nee, ich bin super müde. Ich glaube, aber es liegt auch am Wetter.
Heute ja. Ist so ein ekelnass.
Ja, ja.
Ich war heute Morgen auch irgendwie unterwegs in die Festung und habe mich zwischenzeitlich dann doch geärgert, dass ich mit dem Fahrrad gefahren bin.
Ich war heute auch schon mit dem Fahrrad unterwegs und da ging's. Ich habe so ein bisschen die Lücke abgepasst zwischen den Schauern. Mhm. Ich mag das ja eigentlich total gerne. Ich habe heute auch einfach so tagsüber schon Kerzen angemacht.
So. Ja, das. Ich dachte zwischen den Schauern oder eigentlich in den Regen kommen. Das
mag ich nicht so.
Das ist doof, ja.
Das finde ich nicht so toll. Kann ich mir Schöneres vorstellen auf dem Fahrrad. Genau. Nee, aber ich bin irgendwie so ein bisschen. Es fühlt sich heute schon so ein bisschen an wie Freitag. Es ist erst Dienstag. Also, ja, ich bin einfach ein bisschen kaputt.
Ja. Aber jetzt wirst du wach.
Jetzt werde ich wach. Ich bin schon motiviert. Ich bin motiviert. Ich habe ein Tagesbuch dabei.
Du hast ein Gedicht sogar.
Ich habe ein Gedicht.
Ja.
Ich habe ein Gedicht aus einem Buch. Hast du mir das nicht geschenkt? Kann das nicht sein?
Nein. Daran würde ich mich erinnern.
Wer hat mir das denn mitgebracht?
Ich bin ganz ehrlich, das ist ein Buch, das würde ich, glaube ich, nicht verschenken.
Weil es so schön ist oder weil du Rilke doof findest?
Also, nee, weil es so schön ist. Also wenn ich es gefunden hätte und gesagt habe, mit der Intention es zu verschenken, ja.
Die Person, die es mir geschenkt hat, hört jetzt nicht zu. Weil ich habe offensichtlich nicht mehr so viel Ahnung.
Ich nehme die Lorbeeren auch gerne auf mich, also.
Anyway, es ist ein Gedichtband von Rilke. Ich habe mir sagen lassen, Rilke muss man machen, wenn man Herbst gut findet und alles. Der ausgewählten Gedichte, erster Teil. Habe ich das schon mal? Ich habe gerade voll das Déjà-vu. Nee, Rilke schon mal dabei?
Daran würde ich mich erinnern.
Okay. Es ist ein Gedicht, es hat drei, heißt es Strophen? Ja, ne?
Ja.
Ist wie bei Liedern. Es heißt Herbsttag und das passt sehr gut. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Kontrastprogramm jetzt dieser Jingle zu dem Gedicht, aber okay.
Das hat so regietechnisch, hat das jetzt wunderbar funktioniert.
Ja, damit herzlich willkommen in diesem Podcast. Steilzeit heißt er. Hallo Thomas.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Thomas Marutschke ist hier bei uns.
Eine Einladung, die eigentlich kommen musste.
Ja.
Weil du einen großen Anteil an diesem Podcast hast, die Optik.
Genau. Die Optik. Das, was wir auf Instagram und auf unserer Website verwenden, weil sonst sind wir eher ein Hörmedium, wobei jetzt ja auch nicht mehr nur. Das Logo und Corporate Design quasi stammt von dir. Mhm. Farbgebung und Logo und alles hast du entwickelt. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wir kannten uns schon vorher irgendwie so ein bisschen.
Ich glaube, der Kontakt kam über deinen Artikel über Totos.
Über Totos Gin.
Totos bei mir im Büro.
Genau.
Ich glaube, und wir kannten uns wohl sehen, aber ich glaube, das war dann der Auslöser.
Genau. Daher kennen wir uns und dann haben wir uns gedacht, wir fragen dich mal, ob du da eine kreative Idee hast. Und so kam das. Und wir haben ein bisschen ich habe neulich mir die Entwürfe mal wieder angeschaut und habe mir da so gedacht, ach, so ein Maskottchen wäre eigentlich auch schön gewesen. Ich habe auch gesehen, dass das so ein bisschen deine Spezialität ist. Auf deiner Website, du bist nämlich Grafikdesigner, würdest du das sagen, oder bist du Illustrator?
Also ich würde mich eher als Illustrator, aber auch Grafikdesigner, das ist so eine Mischkombination. Also ich schreibe immer Illustrator / Grafikdesigner.
Okay,
also ist beides.
Nichts falsch
gemacht. Ja, es ist beides, ja.
Und auf deiner Website, da gibt es so die Sachen, die du machst. Unter anderem habe ich gesehen, da gibt es auch Sympathiefiguren. Mhm. Das fand ich total schön, diesen Begriff. Bist du selber auch eine Sympathiefigur?
ich weiß nicht, ich glaube, ich bin keine Sympathiefigur. Nee, Sympathiefiguren ist so ein Thema in der Werbewelt, dass Kunden einfach sagen, wir brauchen für unser Produkt eine Sympathiefigur. Das kann der Frosch sein, wie von Bengt. Das sind viele andere Figuren, wo sie einfach sagen, wir verkaufen unser Produkt mit einer sympathischen Figur, mit der wir alles Merchandising, also Sachen machen können, um halt dem Kunden eine gewisse Bindung zur Marke zu ermöglichen. Und das macht viel Spaß. Ja.
Das finde ich total schwer, weil Sympathie ist ja was sehr, ich finde schon, dass es was Subjektives ist. Und mit so einer Sympathiefigur legt man sich ja schon sehr fest als Unternehmen, als Podcast oder wie auch immer, als Kunde, Kundin. Wie geht man denn an sowas ran? Also, wie sympathisch ist es, kann sympathisch sein? So.
Also die Agentur, die meistens der Auftraggeber für diese Jobs ist, hat schon gewisse Vorstellungen. Also sie haben da schon recherchiert zu dem Produkt, was könnte es sein, in was für eine Richtung geht es, was für eine Art von Tier, Fantasiewesen. Das ist dann alles schon im Vorfeld geklärt und wo man dann sagt, in diese Richtung, da gibt es viele Scribbles und Moodboards, wie man es nennt, wo man dann sagt, das könnte es werden und dann wird ein Illustrator dazu, meistens auch mehrere, weil das ist dann meistens so ein Pitch, wo man halt sagt, man versucht verschiedene Stile mal irgendwie sozusagen abzuklopfen, in was für eine Richtung es gehen könnte, um dem Kunden dann eine Vielzahl zu präsentieren und zu zeigen, das ist möglich und dann entscheidet sich der Kunde für eine Richtung, wo er sich dann sieht, am meisten sieht mit dieser Figur. Also ich habe es schon sehr oft erlebt, dass man sagt, wir haben jetzt diese Figur, die musst du malen, aber ich sage dir gleich, das malen 5 andere auch. Also das ist ganz normale Vorgehensweise, wo der Kunde einfach dann sehen will, ich habe jetzt diese Figur, sei es ein Elefant, den kriege ich jetzt in 5 verschiedenen Handschriften. Mhm. Und dann kann der Kunde auswählen, wo er sagt, das ist es, das gefällt uns oder der Putzfrau oder der Sekretärin, dass man dann sagt, dafür haben wir uns entschieden, das wird dann unsere neue Sympathiefigur mit diesem Illustrator oder Illustratorin.
Fällt dir das leicht, so Sympathiefiguren zu entwerfen?
Es macht Spaß, weil es ist, du hast nicht die, also manchmal die Vorgaben, aber du kannst relativ viel rumskribbeln und ein bisschen im Vorfeld ist es, die schönste Arbeit ist diese Entwicklungsphase. Mhm. Also dann eine Figur immer wieder zu adaptieren und immer wieder in verschiedenen Phasen zu zeichnen, das ist dann ein normaler Job. Aber diese Skribbelarbeit, diese Skizzenarbeiten, um halt das da so mit ranzukommen, um sie so runterzubrechen, sage ich mal, dass es halt auch kompakt ist. Sie muss ja auf allen möglichen Medien funktionieren. Sie muss einsatzmäßig, darf jetzt nicht so detailgetreu sein. Dann steht dann derjenige da, wir möchten dann damit das bedrucken, das muss auch da funktionieren. Mhm. Das sind alles Vorgaben, die man im Hinterkopf schon haben muss bei der Gestaltung dieser Figur. Und dann ist diese Entwicklung, wo man dann halt rangeht und merkt dann, ich habe dann diese alten Dateien, wo man dann hat verschiedene Kategorien und sieht dann, wo hat man mal angefangen und was ist dann bei Version 13 rausgekommen. Das ist dann halt, man sieht dann so den Weg dahin. Man zeigt dann halt nur die letzten 3. Aber es ist immer interessant, das zu sehen. Und so habt ihr auch nur 3 gesehen von den vielen, die da entstanden sind. Mhm. Bei euch war es ja noch freier. Bei euch war es noch. Aber und da gibt es halt, dann muss man irgendwann mal sagen, ich zeige euch 3 und damit seid ihr ganz gut bei der Auswahl. Es bringt nichts, wenn ich euch 10 zeige.
Mhm. Ja. Bei uns war es natürlich auch sehr abstrakt auf eine Art, weil du kannst halt super viel assoziieren mit Steilzeit und gleichzeitig auch nichts. Also es ist nicht so, als heißen wir, weiß ich nicht, der Hasen-Podcast. Und keine Ahnung. Und dann, aber unser Maskottchen hatte so ein, also der Entwurf war ein bisschen hasig.
Ich habe mich vorhin entrüstet nach hinten gelehnt.
Habe ich nicht gesehen.
Als du gesagt hast, wie schön auch eigentlich so ein Maskottchen wäre. Weil mein Favorit bei den...
War das Maskottchen und ich habe gesagt nein.
Nee, mein Favorit, also wir hatten ja die Vorlagen. Mhm. Bei einigen waren wir uns direkt einig, dass, also das erste war, glaube ich, war so eine Uhr angedeutet. Mhm. Letztendlich, das hatte so ein bisschen was von Quelle. Mhm. Dann war unsere Treppe mit dabei und mein Favorit war tatsächlich dieses Tierchen. Dieses
aber du bist auch sehr tierchenaffin, das muss man, ich bin ich ja auch, aber ich mag ja so Tierchen.
Ich habe direkt an Sympathie, also eben noch bevor ich den Begriff kannte, habe ich an Sympathiefigur gedacht. Ja. Und das also, hätte man auch drüber
gucken. Das war ja so, eine, so, eine, so, eine, so ein Wesen, was nicht nachvollziehbar war, so ich mich noch erinnern kann. Das war ein sehr kompaktes Wesen, das es ein bisschen darstellt. Ja, wo dabei ist dann halt die, die Treppe ist dann halt schon, kommt das Thema bedeutend näher. Und sie ist total markanter, als man sieht sie auch in kleinsten Fingernagelgröße, wenn man sie im, auf Instagram erkennt, oben im Icon. Das passt dann schon eher, kommt dann dem Ganzen schon ganz gut.
Ja. Also ich bin super zufrieden mit dem, mit dem Logo und denk manchmal aber auch noch an das Tierchen zurück. Ne? Also
ich habe an die Marketingmöglichkeiten
die, gedacht. Das auf dem Tierchen. Genau. Super. Aber weißt du, dann hätten wir dem einen Namen geben müssen und dann hätten vielleicht Leute gesagt, ah, was ist das für ein Tierchen? Ich finde das total, ich finde das total krass, weil man muss ja man wird sicher nie den Geschmack von allen treffen. Und ich finde, das entscheidet dann über Stehen und Fallen des, des Endprodukts.
Das, das ist schon, war tatsächlich so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Sind es die Öhrchen oben oder sind es die Arme, die in der Luft irgendwie flattern? Aber
ich finde es jetzt sehr interessant. Wir reden jetzt über irgendwas, was die, der Zuhörer draußen jetzt nicht nur vorstellen kann. Wie früher so, man sagt, oh, das ist jetzt, oh.
Ja, doch, das ist, genau. Vielleicht, aber du machst jedenfalls Sympathiefiguren, unter anderem Sympathiefiguren. Du arbeitest aber auch abstrakter und du möchtest noch was sagen.
Ich wollte, weil du hattest den Frosch von Bengt Vossack für Erdal erwähnt oder jetzt auch gesagt, wie kommt so eine Sympathiefigur zustande, was braucht die alles und wie muss die überhaupt wirken? Was mir direkt in den Kopf geschossen ist, wenn ein Unternehmen oder irgendeine Marke schon so eine Figur hat, es kommt ja irgendwann der Punkt, wo die überarbeitet wird.
Ja.
Glow-up,
refresh. So ein Glow-up, meistens eher ins Negative. Ich denke dann an Danonino.
Haben wir schon mal gesprochen mit Max Schappenberg.
Genau,
mit
Schabo. Das war am Anfang auch ein Zeichentrick-Dino und dann wurde er irgendwann 3D animiert und seitdem ist es so ein und das finde ich immer schwierig, weil das führt immer wieder zu Diskussionen und die Leute sind nie zufrieden damit. Aber wie kommt sowas zustande?
Also es wird nicht besser, weil man mit dieser Figur aufwächst. Mhm. Und man wächst mit dieser Figur auf, und aber irgendwann mal ist derjenige, der diese Handschrift, der dieses zeichnet, wahrscheinlich steht nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Und dann gibt es Adaptionen und man versucht Zeichner, die sich an dieser Figur, am Stil, das bekommt man auch dann als junger Illustrator, wo man dann sagt, kannst du uns so genau in dem Stil wie derjenige weiterzeichnen? Der will nicht mehr, der kann nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es eine Figur, die nicht mehr diesen Reiz, diese Sympathie, diese Sympathiefigur hat. Das hast du bei den Mainzelmännchen gesehen. Die haben mal die haben das ist jetzt zwar perfekt und clean, das sind sechs total perfekt gezeichnete kleine Männchen, aber dieses von diesem Gerlach, dieses etwas unbeholfene Schräge, was es einfach ausgemacht hat, ist nicht mehr. Aber jetzt funktioniert halt der Merch, der Merchandising auf Tassen, T-Shirts, das muss jetzt halt alles in diesem Stil, wo auch die Linie ein bisschen stärker geworden ist, die Farbigkeit, wahrscheinlich lachen sie auch etwas sympathischer. Viele werden das Alte nicht kennen, aber wenn man mit dem Alten aufgewachsen ist, wird man sagen, also irgendwie fehlt mir da was. Das ist bei vielen Sachen so.
Ich kenne die Alten natürlich noch. Mein Vater hat lange beim ZDF oder eigentlich fast sein ganzes Leben lang beim ZDF gearbeitet. Ich bin auch mit den alten Mainzelmännchen aufgewachsen, hatte die auch so als Figuren und so. Und ich muss sagen, ich habe mich schon echt dran gewöhnt an die neuen. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich sie nicht so, also vielleicht liegt es, weiß ich nicht genau.
Weil du nicht
ich
seh, häufig genug ZDF schaust.
Ich habe ja keinen Fernseher. Deswegen, aber wenn ich sie sehe in Mainz, zum Beispiel im Mainzel-Shop heißt es so, dann finde ich sie okay. Aber sie sind natürlich, sie sind modern und ich glaube, man muss auch vielleicht mit der Zeit gehen.
Ja, es ist, also ich glaube, was mich am meisten stört, ist, wenn, also man ist ja bei Zeichentrick oder bei gezeichnet geblieben, aber wenn dann irgendwie so ein, wir machen das jetzt mit CGI, es muss jetzt 3D sein.
Das ist ja bei Biene Maya zum Beispiel.
Genau. Biene Maya ist ein gutes Beispiel dafür, wo man einfach sagt, also diese Biene Maya, die wir kennen, hatte
ja
schon was gehabt. Was die neuen einfach jetzt nicht mehr, aber diese ganze, die Sehgewohnheiten sind anders geworden. Das muss 3D sein, schneller geschnitten sein, das muss eine schneller Geschwindigkeit haben. Und von daher ist das halt jetzt im Zahn der Zeit sozusagen geschuldet, dass halt die neue Generation solche Sachen, oder man denkt, sie bräuchte solche Sehgewohnheiten. Und es ist immer ganz, ganz nett, wenn dann Leute dann diese alten Sachen durch Zufall irgendwo entdecken und finden das total bezaubernd und total süß, wenn sie dann diese alten Serien nochmal sehen, das ist, oder Wiki, das ist auch.
Ja, Wiki, stimmt.
Ja.
Wie geht dir das? Also, wenn du deine Figuren, es gibt ja auch Sympathiefiguren zum Beispiel von dir, die es schon lange gibt. Zum Beispiel das von der Kinderuni, gibt es auch schon eine Weile.
Ja.
Wie geht dir das so? Siehst du das und denkst dir, das soll genauso bleiben und das würde ich jetzt aber nicht überarbeiten wollen, wenn das angefragt wird? Oder wie fühlst du dich so damit?
Nee, es ist ein gutes Beispiel. Also wir sind jetzt, glaube ich, im 15. Jahr mit der Kinderuni.
Ach so, ich dachte, das ist so 5 Jahre oder so.
Nein, und wie gesagt, diese 3 bis 4 Figuren, die es jährlich gibt, es ist immer sehr schön. Du musst dich da wieder reinschaffen, weil ich mal die ein Jahr nicht. Ich muss dann wieder diese 3 Figuren möglichst dann, dass die dazu passen. Aber da ist es schon so, wo ich jetzt da auch keinen Bedarf dafür sehe, weil die sind zu wenig, dass es sich halt...
Es sind drei
also Vorlesungen im Jahr.
Und diese, aber das Männchen, ist das nicht immer das Gleiche mit dieser Mütze und dem Propeller?
Also das ist die Sympathiefigur, ja. Also die Standardmiss. Und dann macht diese Sympathiefigur passend zu der Vorlesung...
Noch irgendwas,
macht okay. irgendwas. Und jeweils zu diesen 3 Vorlesungen, die pro Jahr stattfinden... ist dann halt im Prinzip, wird es halt illustriert, ist gerade jetzt aktuell für das Wintersemester 24, 25.
Christian hat ein T-Shirt geholt. aus welchem Jahr ist das denn? Das sieht schon ein bisschen gewaschen aus.
Also das müsste Anfang der 2000er gewesen sein, so 2006, 7, 8, kann das sein?
Das sind die Thema-Shirts. Ich bin langjähriger Thema bei der Kinderuni. Und wir kriegen immer die T-Shirts und das ist wahrscheinlich schon mehrere Generationen von Thema durchgewandert.
Ja.
Es soll neue geben.
Neue T-Shirts?
Neue T-Shirts, weil der Druck auch ein bisschen ausgeblichen ist. Und aber der Kuni ist immer noch
Mein Gott, er hat einen Namen, stimmt.
Er hat einen Namen.
Kinderuni. Genau. Oh mein Gott, Kuni, sweet. Er ist so eine Mischung. Ich finde, er hat Carlson vom Dach-Vibes, er hat aber auch Superman-Vibes. Okay. Er ist schon... Er ist ein Schlaubi, das sieht man schon. Er ist ein Schlauer.
Ja.
Ist er. Ist so.
Das stimmt. Was da interessant war, ich habe jetzt gerade letztens im Archiv gefunden, also schon ein bisschen her, da habe ich die Entwürfe gefunden und die waren völlig anders. Da gab es einen Vogel, einen kleinen Roboter, also dazu die verschiedenen Sympathieentwürfe gefunden. Weil das war eine Zeit, die ja auch relativ blauäugig rangegangen sind. Kinderuni Rüsselsheim, wir starten, wir brauchen eine Figur. Was kann das sein? Und das war jetzt völlig frei. Und die habe ich letztens wiederentdeckt und fand es dann doch, habe ich gesagt, also er Kuni ist es schon, man hat sich auch dran gewöhnt, doch er ist es jetzt, glaube ich, schon so eine Figur, die einem auch am Herzen liegt, die man auch dann auch gerne zeichnet, weil sie so einem so ein bisschen auch sympathisch rüberkommt. Ja, ja.
Du machst, ich habe gerade eben schon kurz anklingen lassen, du machst Figuren, du machst Figürliches, aber du machst auch viel Grafisches, würde ich sagen. Du machst viel mit Flächen, also wenn ich so als Außenstehende so dein Style charakterisieren müsste, dann ist das viel geometrisch, viel mit Farbüberlagerung und überhaupt generell viel mit Farbe. Auch viel mit Worten. Hast du da eine Präferenz? Also arbeitest du
lieber mit... Die Präferenz ist klar, diese 50, 60er Jahre Farben, diese Formen, die ich über alles liebe und einfach da eigentlich einen großen Fundus einfach sehe, eine unendliche Farbigkeit, die mir total zusagt und die dann immer einfließt in meine Illustration. Mhm. Das sieht man auch so, wenn man auf Instagram schaut, wenn man da so runterscrollt, ist da so eine gewisse Farbreihe zu erkennen, die mir zusagt. Und es ist halt sehr flächig. Dann gab es mal so eine lineare Phase mit so diesen One-Lines, die da mal so eine Zeit lang waren. Aber momentan sind es einfach Flächen, wo man auch mit Typo dann arbeitet, irgendwelche typografischen Elemente daraus gestaltet. Das mache ich absolut am liebsten. Also das ist so mein Ding und versuche das immer gerne bei Kunden unterzubringen, wenn ich dann halt irgend sowas habe, wo ich dann sagen könnte, ich könnte das in meinem Stil so, manchmal funktioniert es, dass man dann halt so seine Farbigkeit oder seine Illustration in diesem Stil sozusagen einbauen kann, ja.
Hast du, also ich kenne ja dein Studio, du lebst nicht da, wo du arbeitest, das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich ganz gesund.
Ja.
hast du in deiner privaten Küche so eine so eine Tapete auch so mit so Mustern, wie man das so kennt, so ganz großflächig?
Das oder nicht, aber wenn du zu mir kommen würdest, würdest du erkennen, da ist jemand so ein bisschen 50er, 60er, Retro. Also ist schon diese Richtung, das ist schon erkennbar, das erkennst du schon. Also von der Einrichtung, von den Accessoires siehst du da schon Sachen, das sind Vasen oder irgendwelche Stühle, die in diese Richtung gehen. Ja.
Spannend. Ja. Hätten wir vielleicht doch nochmal einen Hausbesuch machen müssen.
Oh Mann. Wir laden unsere Gäste ja vielleicht irgendwann nochmal ein.
Ja, genau. Können wir gerne machen.
Einfach mal bei dir ein.
Können wir gerne in Königstetten machen, ja.
Ah, da wohnst du?
Ich glaube, wir wohnen relativ...
mein Elternhaus ist in der Nähe.
Genau, da wo der grüne Bus steht.
Ah, das ist die gleiche Straße. Also, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Hier ist ein
Stau. Ah, es ist die T-Kreuzung.
Die T-Kreuzung, genau.
Ah, stimmt. Okay, ja, dann komme ich einfach mal vorbei.
Da kannst du die Küche sehen. Die.
Genau, das finde ich gut.
Ja.
Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, was mit Design zu machen? Du hast ja... Du hast Kommunikationsdesign studiert in Darmstadt, du bist Designer, war dir das, hattest du Kunst-LK, hattest du irgendwie...
Das war auch schon relativ früh klar, also dass das in diese Richtung gehen sollte. Ich war auch, wie habt ihr so schön genannt, auf der besten Schule der Welt.
Sehr gut.
Da war ich auch auf der besten Schule der Welt und habe da meine Stunden in der Oberstufe schon begonnen mit sozusagen Illustrationen auf Heften und so weiter. Das war immer mein Thema. Und dann gab es die ersten Comic-Versuche mit Mad. Ich weiß nicht, Mad.
Das Magazin.
Das Magazin. Das war damals eine Offenbarung.
Diesem also sommersprossigen Jungen.
Weit weg von den klassischen Mickey Mouse und Asterix-Comics. Diese etwas andere Arten von Zeichnungen.
Das durfte ich nicht kaufen. Weil es schon, es war so ein bisschen...
Ja. Also Mad war damals meine absolute Illustrationserfahrung. Und dann hat man sich ein bisschen drangehängt an diese Zeichner von Mad und hat dann begonnen, eigene Geschichten zu schreiben und habe dann mit einem Freund ein eigenes Comic-Magazin herausgebracht, Duty Free. Duty Free. Es gab 5 Ausgaben.
Wow.
Es gab 5 Ausgaben davon und halt mit lokalen Zeichnern so hier aus. Einige davon sind heute noch aktiv, zeichnen immer noch. Und das war so die Zeit von... Rüsselrock.
Ach krass.
Rüsselrock. Mhm. Also im Prinzip ein Vorläufer von Bel Air.
Das nehmen wir als großes Kompliment.
Ja. Nein, und da gab es, Freunde von uns waren in Bands, haben Musik gemacht und wir haben Comics gezeichnet und haben unsere Comics auf diesem Festival verkauft. Also es war eine sehr, sehr kreative Zeit, auch noch vor den Coverbands. Da waren dann so Namen wie Urtrieb, Erwin Krause Band, Reizverschluss und wie die alle hießen, Walla Walla Zulu. Ja, also genau, die Jungs, also unsere Freunde haben Musik gemacht und wir haben Comics gemacht. Ja, und das Comic-Magazin war dann so eine nette Erfahrung und dann kam das Studium in Darmstadt, das klassische Kommunikationsdesign-Studium mit 9 Semestern. Was ich dann halt da auch durchlaufen bin. Nur dabei habe ich gemerkt, dass Illustration zu dieser Zeit oder auch in Darmstadt keine große Rolle gespielt hat. Also sie waren sehr fixiert auf Grafikdesign, nicht mal Werbung. Und wenn du da mit Illustrationen ankamst, wurde es gar nicht so gutiert, das wurde gar nicht so gern gesehen. Und davon halt konnte ich das ab und zu mal einbringen, aber ansonsten habe ich da ganz klassisches Grafikdesign gemacht, die 9 Semester. Und nach dem Studium wusste ich sofort, okay, jetzt ist es soweit, jetzt werde ich Illustrator und habe dann also nach dem Abschluss als Diplom-Grafikdesigner sofort im nächsten Monat angefangen als Illustrator.
Bei einer Firma oder direkt selbstständig?
Nee, direkt selbstständig.
Ui. Krass.
Ja, also das ging damals, das war damals auch eine andere Zeit, wo das halt sehr gut möglich war. Also du hattest damals mit Frankfurt vor der Tür eine Werbewelt oder eine Werbestadt, die neben Düsseldorf mit Hamburg noch vor München total populär war. Da waren die großen amerikanischen Agenturen, Saatchi & Saatchi, McCann Erickson, Michael Conrad und Thompson. Und du hattest eine Mappe gemacht, bist hingefahren, hast deine Mappe gezeigt und irgendwie kam dann dieser Stil, es war damals so die Zeit, wo diese Linie Claire, das ist so dieser Hergé, Tim und Struppi Stil, der war damals sehr populär und dann hast du damit angefangen und beim Artbuying, so heißt die Position in der Agentur, die freien Kreativen vermittelt. Das war einfach. Du warst, wenn du halt eine Mappe hattest, die gepasst hat, hast du dann in Frankfurt Aufträge bekommen. Mhm. Und das heißt, du bist hingefahren zum Briefing, hast das Briefing bekommen, also den Job erklärt bekommen, bist nach Hause gefahren, hast die Skizze gemacht, bist wieder hingefahren, hast die Skizze gezeigt, okay, bist wieder nach Hause gefahren, hast das Artwork oder das Original gemacht und bist wieder hingefahren, hast es abgegeben. Wenn das heute jemand erzählt, denkst du dir, das geht doch gar nicht. Und dann kam die große Errungenschaft, dann gab es ein Faxgerät. Dann konntest du zumindest die Skizze konntest du dann wenigstens präsentieren, den Weg hast du dir dann gespart. Ja.
Irre.
Und es war alles mit Frankfurt. Also ich habe mit Frankfurt konntest du hervorragend leben. Also die Agenturen, wenn du dann mittlerweile, wurde es dann auch weiterempfohlen, haben gesagt, wir suchen jemand, der so in dem Stil arbeitet, dann kenne ich jemand. Das hat funktioniert. Das hat hervorragend funktioniert. Das kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen. So und eine Arbeitsweise.
Du kriegst es ja auch mit, wie es heute ist.
Ja?
Denn dein Nachwuchs macht Ähnliches. Und du bist ja immer noch auch im Game, sozusagen. Ja. Also du arbeitest ganz normal noch aktiv und kriegst das ja mit. Also hat sich das stark gewandelt?
Also ich glaube, in diesem Beruf sind zwei Sachen sehr entscheidend gewesen. Das war der Computer und das Internet. Also diese beiden Sachen sind für jeden kreativen Beruf irgendwie einschneidend. Wenn du sagst, du hast früher alles händisch, analog gemacht und irgendwann mal musstest du umsteigen. Also du kannst vielleicht im Kinderbuchbereich oder in anderen Bereichen einfach noch analog arbeiten, weil du eine gewisse Art von Stil hast. Aber wenn du in diesem Redaktionellen oder so arbeitest, dann musst du einfach digital liefern. Und das ist das eine, also dass du einfach deine ganze Arbeitsweise hat sich umgestellt. Du musstest dir irgendwas finden in diesem digitalen Stil, wo du dich dann auch noch siehst. Es war halt relativ, ja, bei mir war es jetzt nicht so kompliziert. Ich habe früher aus Folien ausgeschnitten, meine Illustrationen, also aus Papier und Folien. Also ich habe nie irgendwas gezeichnet. Das sollte alles immer sehr flächig sein und auch sehr plakativ. Und das hast du dann mit Vektoren in, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, Adobe Illustrator, ist dann dieses Programm, was dann halt gemerkt hast, das kann das, was ich jetzt so händisch mache, kann das auch umsetzen. Und dann hast du halt dann angefangen, langsam mit diesem Vektorprogramm das zu machen, was du lange Jahre analog gemacht hast. Und nach hast du dann das gemacht, was du wolltest und nicht, was das Programm mit dir gemacht hat. Ja.
Das erinnert mich ein bisschen an Melanie Gandira, die unser Staffelauftakt war. Auch eine Illustratorin hier aus Rüsselsheim, die sehr analog arbeitet, die ihre Sachen alle mit Buntstift hauptsächlich anfertigt und dann halt das höchste der Gefühle eben einscannt und eventuell noch minimal nachbearbeitet. Aber es hat einfach ein komplett unterschiedlicher Stil. Und also ich sehe auch bei dir, dass das Digitale, das passt total gut zu dem, was du machst. Und
das ist halt auch jetzt nichts, wenn Leute sagen, also es gibt so Pixelprogramme, Photoshop ist absolut nicht meins. Ich bin total eine vektororientiert. Also es sind alles Dinge, die halt Flächen haben, die du anfassen kannst, die du verschieben kannst. Und das sind einfach so mein Tool. Und ich arbeite auch, meine Illustrationen entstehen mit der Maus. Würden auch Leute heute sagen, also ich kenne ein paar Kolleginnen und Kollegen, die ähnlich arbeiten. Und das ist halt, die Illustrationen werden halt so am kantenschärfsten, wie du sie haben willst. Du setzt wenige Punkte, dass sie auch so diese Flächen werden und deswegen arbeite ich bis heute mit der Maus. Und es macht Spaß, weil du kannst sehr viel machen und auch an der Illustration verändern und du hast so einen Pool an Arbeiten. Ich habe mittlerweile einen riesen Pool und wenn du da sagst, da passt was, dann kramst du in deinem Archiv und kannst diese Illustration nochmal holen, ein bisschen umbauen, ein bisschen verändern und dann kannst du mit diesen Bruchstücken auch wunderbar noch sozusagen ergänzen. Ja. Nee, also und von daher ist halt der Computer für mich eine große Erleichterung. Das andere ist, was ich vorhin angesprochen habe, somit von Frankfurt, von einer Werbestadt zu leben, das gibt es schon lange nicht mehr, weil die Agenturen haben jetzt einen Zugriff auf Mappen, Portfolios weltweit.
Mhm. Klar.
Da muss keiner mehr hinfahren. Die können diese Sachen, die bekommen diese Sachen sofort. Repräsentanten präsentieren sich, sie können Arbeitsproben anfordern von jeder Stelle. Also von daher hat sich das sehr geändert. Diese Konkurrenz ist eine ganz andere geworden. Mhm. Also wenn du jetzt einstiegst, ich glaube, dieser Einstieg, den ich damals gemacht habe, wäre heute nicht mehr in dieser Form möglich.
Das Gespräch hat mir tatsächlich mit Melanie so der Charme von analog gegen Zeichenpad, weswegen sie tatsächlich noch analog macht, aber das hängt auch mit den Illustrationen oder mit dem Stil, den sie ja hatte, auch zusammen.
Und natürlich hebt sich das dann auch ab, wenn viele Leute es kommt ja immer darauf an, was die Kunden so wollen. Ne?
Genau,
also du bist der Auftragsmensch und sie macht aber auch noch Kunst. Also sie macht ja schon auch Sachen für sich noch teilweise.
Und dann, was du auch so angedeutet hast, also diese Bedarfe, die jetzt heute da sind. Also es geht ja, wenn irgendwie so ein Magazin, die brauchen jede Woche irgendwie neue Grafiken und ähnliches, dann muss das halt auch schnell produziert werden. Und bei Melanie hat man, glaube ich, dann noch das Gespräch über KI. Also dass quasi jetzt auch selbst die KI auf diese ganzen Mappen und diese ganzen Portfolio-Sachen zugreift. Und
gar nicht.
Aber das beispielsweise die Magazine, die jetzt so die Tages-, die dann schnell was brauchen.
Und was bei dem Magazin auch ein großes Manko ist das Stock. Also, also Arbeiten, die in einem Pool vorhanden sind, auf die man zurückgreifen kann, die für sehr kleines Geld erworben werden können. Das ist, also wenn du heute ein Magazin anguckst, du wirst als Urheber an der Seite meistens sehen eine Stockagentur, weil keine Redaktion sich mehr die Zeit nimmt, einen Illustrator zu buchen, 2-3 Tage auf das Artwork zu warten. Sie klickt irgendwo an, lädt sich was runter, platziert es im Layout und die Seite ist fertig. Die Seite ist fertig. Und dann hast du aber auch eine austauschbare Arten von Illustrationen und du findest immer was und ich denke mir, es wird passen zum Text und wenn es nicht genau passt, es ist ja nur Beiwerk zu dem redaktionellen Text. Ja, ja, das ist schon
schmerzhaft auf eine Art, finde ich.
Ja. Ja, weil wenn man überlegt, ich hatte mal über mehrere Jahre für die Zeitschrift Freundin gearbeitet und dann gab es in der Mitte einen Teil Berufsjournal, das war so auf Packpapier gedruckt. Und da musstest du immer, das war alle 2 Wochen und dann hast du dann, die haben richtig dich Skizzen machen lassen, hast du eine Arbeit gemacht und hast du diese Arbeit zur Post gebracht und hast du gehofft, dass das auch dann in München ankommt und hast dann gebannt und hast du gemeint, wenn die Illustration jetzt wegkommt, ich kann sie nicht nochmal nachschicken. Und das war also eine Zeit, wo du sagst, aber sie haben sich halt die Mühe gemacht, dieser Artikel, lese ihn dir durch, mach uns davon 2 Skizzen und dann hast du dir überlegt, wie kannst du diesen Artikel jetzt in ein knackiges Bild verpacken, in eine knackige Idee und dann hast du halt daraus dann eine Illustration gemacht, die exklusiv nur für sie angefertigt wurde und dann auch von ihnen auch entsprechend dann bezahlt wurde. Ja.
Es sind so krasse Zeiten, also kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Ich finde das gut. Ich bin der absolute sowieso Magazin-Mensch und Analog-Fan und so. Aber das ist schon irgendwie anders. Also glaube ich, dass der Einstieg dann jetzt nochmal ein ganz anderer ist für junge Leute, die sich halt gegen einen riesen Pool durchsetzen müssen. Aber du bist ja jetzt schon ziemlich etabliert, würde ich sagen. Und wir haben kurz bevor die Aufnahme losging, haben wir über Weltreisen und anderswo Leben gesprochen. Du bist Rüsselsheimer? Bist von hier?
Ich bin hier auch geboren, im Dickenbusch 1, ganz klassisch, Georg-Büchner-Schule.
Aber es hat dich nie so weggetrieben? So.
Nein, ich bin gerne unterwegs, bin auch gerne weg, aber ich merke, dass das so ein Pool ist, eine Hometown, wo ich gerne zurückkomme. Und ich hab das Thema öfters jetzt, ein guter Freund von mir lebt in Berlin, jetzt seit einigen Jahren und wir unterhalten uns über die sozialen Kontakte, die er hat, sich aufbauen möchte in Berlin. Und wenn ich sage, dass ich auf meine sozialen Kontakte, die sich über viele, viele Jahre entwickelt haben, zurückgreifen kann, ist das was völlig anderes, als wenn du eine Kneipenbekanntschaft hast in Berlin, dass du sagst, ich bin so froh über dieses Umfeld, was du hier hast. Du begleitest Leute über viele Jahre, wo du sagst, die siehst du immer wieder mal. Es gibt Schnittmengen, es gibt die Rüsselsheimer Filmtage oder das Bel Air Festival, wo du hingehst, wo du Leute siehst und wenn du sie nur grüßt, aber du weißt genau, wir kennen uns schon lange. Mhm. Ja, das ist einfach, das ist ein schönes Gefühl. Ja.
Das stimmt. Ich glaube, das können wir auch, können wir schon bestätigen. Also
können wir so bestätigen. Das klärt auch so ein bisschen die Frage, die ich jetzt gehabt hätte, weil, wie du gesagt hast, als du angefangen hast, Frankfurt war so, wo du deine Aufträge geholt hattest. Es wäre ja auch dann am Grunde logisch gewesen, nach Frankfurt zu ziehen.
Ja,
aber selbst das ist ja nicht passiert anscheinend.
Ja, nee, das ist auch nicht passiert, weil es gab hier das Studio hier und es gab, wir haben das zusammen gemacht und dann gab es auch Aufträge aus Rüsselsheim und aus anderen Sachen. Das war ein Teil davon, also für mich ein Großteil kam aus Frankfurt, aber es gab auch noch aus anderen Quellen und von daher war das jetzt nicht so relevant, dass man da extra hinziehen musste. Ja.
Rüsselsheim hast du jetzt gerade schon genannt, dass auch Auftraggeberin Stadt Rüsselsheim quasi war. Das Stadtlogo ist auch von dir, ne? Mhm. Dieses
auch
R.
Von uns, ja. Das ist auch von dieses, uns, ja.
Warum hat Rüsselsheim keine Sympathiefigur?
Das ist die gute Frage.
Das kann man auch auf eine Metaebene heben.
Das Rüsselsheim möchte jetzt mit dem Leinreiter arbeiten. Mhm. Die haben jetzt angefangen. Eine Figur, das ist ja im Prinzip das markanteste Zeichen, was wir so haben, was man als Figur umsetzen kann. Das fängt jetzt an, es beginnt jetzt. Es gibt erste Produkte mit dem Leinreiter. Das wäre so die Figur, die sie jetzt so ein bisschen publik machen. Ja.
Ich finde das total gut, dass es der Leinreiter ist, weil es könnte natürlich auch Opel sein. Das ist ja die andere große Statue, die es hier gibt in dieser Stadt. Darüber haben wir aber neulich gesprochen. Mhm. Ich finde den Leinreiter total spannend, weil er sowieso schon auch in deiner Kunst präsent ist und in dem, was du machst. Generell machst du auch viel mit Rüsselsheim-Bezug. Also es gibt so ein, zwei Produkte von dir, die ich habe und die ich total liebe und die ich auch weiter verschenke und wo ich Postkarten schicke, weil sehr viele Rüsselsheimer Wahrzeichen so in deinem Stil hast du verewigt auf Postkarten, auf Schneidebrettchen. Ich weiß gar nicht, ob es noch dieses grüne, bisschen größere Schneidebrettchen, ob es das überhaupt noch gibt.
Gibt es nicht mehr.
Ich habe das verschenkt.
Oh nein.
Weil ich dachte, das ist jemand, der mir wichtig war. Und jetzt hat diese Person
jetzt
das. Ich freue mich, dass
jetzt,
diese Person
jetzt
hat.
Jetzt hast du deine Chance, es zurückzufordern.
Genau.
Nee, das kann ich nicht tun.
Noch schöner als beschenkt zu werden, ist zurückzuschenken.
Ja. Ich habe es noch in Pink, also das ist auch cool.
Nein, es macht Spaß, diese Sachen in kleinen Auflagen zu machen, das macht für mich keinen Sinn oder auch diese großen Mengen, dann sind das gibt es dann so ein, zwei Jahre und dann sind sie weg. Dann ist es dann gut, dann gibt es neue, andere und von daher ist das schon völlig in Ordnung. Ja,
Ja, also dieser Rüsselsheim-Bezug, darüber habe ich dich ja auch eigentlich kennengelernt mit dem Rüsselsheim-Gin von Toto, der hier auch schon zu Gast war. Und wer sich das Etikett genauer anschaut, wird auch erkennen, auch da ist der Leinreiter drauf und noch andere markante Buildings hier in Rüsselsheim. Ich finde das irgendwie nett, dass das auch noch in deinen Produkten so präsent ist. Finde ich schon cool.
Ja, es ist schon, passt gut. Jetzt gerade beim Klassiker-Treffen war es auch, glaube ich, sinnvoll, diese beiden einfach irgendwie einen...
War das auch von dir?
Ja, das haben wir auch gemacht.
Krass,
ja. Ja.
Es ist einfach, du bist überall.
Es war nur ich glaube, wir waren zweimal bei dir im Studio, einmal um zu erklären, was wollen wir uns, was haben wir für Vorstellungen, was haben wir überhaupt vor. Und beim zweiten Mal dann über die Entwürfe zu reden. Und da hattest du uns, glaube ich, direkt beim ersten Treffen so einen Zettel, so einen DIN A4-Zettel in die Hand gedrückt mit verschiedensten Logos, die du gemacht hast. Und da ist mir tatsächlich auch erstmal so aufgefallen, okay, krass, das ist irgendwie, kennst du, hat auch alles mit der Stadt zu tun. Deswegen ist es wundert mich nicht so, dass Klassikertreffen auch von dir kommt, weil ich glaube, du kannst in dieser Stadt, ich sage das bei Museumsführungen immer so schön, man kann in dieser Stadt eigentlich keinen Fuß vor den anderen setzen, ohne irgendwie über Opel zu stoßen.
Ja.
Im selben Grunde kann man das eigentlich auch sagen, hier irgendwie, egal wo es so ein bisschen Corporate Identity, Design und alles mögliche.
Man
hat eine Vermutung, wer da ist.
Ja, nein, ich fand es interessant, jetzt kam die Stadt Ginsheim-Gustavsburg auf uns zu, wir haben da in den 2000ern das Logo gemacht. Und da haben sie gemeint, das ist jetzt, da ist so eine Fläche, die ist so ein bisschen verlaufmäßig, also aufgrund der vielen neuen digitalen Medien müsste der Verlauf nicht mehr, müsste raus, ja, kein Problem, wir können den Verlauf rausmachen. Und dann habe ich dieses Logo gesucht in den tiefen Archiv meiner Dateien, habe es gefunden und habe das dann aktualisiert. Und bei dieser Gelegenheit habe ich gedacht, ich müsste doch mal einfach, das geht doch alles jetzt verloren und sowas. Und habe dann angefangen, diese Logos zu suchen und zu finden und zu archivieren neu und habe dann alles gesucht und kam dann so nur Rüsselsheim und Region kam ich so auf 70. Auf 70. Und das würde ich jetzt gern mal in eine Buchform bringen, weil es interessant cool. Es ist eine Zeitgeschichte, weil du hast dann Sachen dabei von Dingen, das gab es ja auch mal, stimmt, das gibt es schon lange nicht mehr. Ach, das war ja auch mal, ja, und es war interessant, auch für mich interessant. Und dann habe ich überlegt, das war nur die digitale Zeit, weil die analoge Zeit ist nicht mehr archiviert, also da habe ich jetzt nichts mehr davon. Und von daher habe ich jetzt mittlerweile gesammelt, sind sie. Jetzt muss ich sie irgendwann mal in eine Buchform bringen. Aber 70 fand ich das auch überraschend, dass das da.
Das ist eine gute
also
Zahl.
Also Großraum Rüsselsheim war das dann, ja.
Hatte Rüsselrock ein Logo und kam das von dir?
Nee, das war vor meiner Zeit. Also okay. das war nicht, da war ich, nee.
Hätte mich nämlich noch interessiert.
Macht das eigentlich irgendwas, weil jetzt Stadtlogo, dass man weiß, man hat es gemacht, man hat es auch überarbeitet, es kam jetzt durch diese Umbenennung, wurden ja einmal die Farben getauscht.
Ja.
Aber das ist ja im Grunde auf jedem Briefkopf und es wird rumgeschickt und überall wieder taucht es auf. Macht das noch mit einem was oder ist das?
Nee, es ist nett. Ich finde es immer nett, wenn dieses Riesling-Sonntag oder Spargelsonntag, da sind immer die beiden Logos so nebeneinander vom Gewerbeverein und vom Rüsselsheim. Und das sieht man immer so. Also es wird eingesetzt, aber ich finde es auch interessant, ich finde es schön, das weiß ja keiner. Also es wissen wenige, aber jetzt das
schon. Die Leute, die hier zuhören, die Hunderttausende.
Nein, das ist ja auch unsere Arbeit. Also man macht Dinge und da steht jetzt, steht kein Copyright oder kein dran. Das ist ja, man ist ja da im Prinzip sozusagen Auftragnehmer und von daher, man sieht es, ja, das ist nett, dass es einen taucht. Es gibt so das eine oder andere, was man immer wieder mal entdeckt, aber das ist. Aber das ist nichts, dass man da irgendwie jetzt immer sich.
wir bleiben bei Rüsselsheim. Und kommen zu deinem Lieblingsort. Wir haben jetzt schon über ein paar Orte gesprochen. Der Leinreiter steht am Main unten. Aber das ist alles nicht dein Lieblingsort. Was ist denn dein Lieblingsort in Rüsselsheim?
Also ich habe lang darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, das sind die Dinge, wo ich auch sehr gerne bin, ist die Festung. Wernerpark sind Orte, die man jedem Gast oder auch als immer wieder sozusagen nutzen kann. Aber ich bin auch großer Ostpark-Fan. Großer Ostpark-Fan, weil der Ostpark ist öfters meine Heimrunde. Mein Büro ist im Hasengrund und wenn ich dann einfach fertig bin. Der direkte Weg nach Königstetten ist mir zu kurz.
Ich wollte gerade sagen, der ist ja eigentlich einmal nur durchs Feld.
Durchs Feld ist mir zu kurz. Dann ist es der Weg dann durch die Innenstadt am Main entlang, so ein bisschen dann am Hollachgraben oder auch durch den Ostpark, dann mit Umwegen nach Hause. Und da entdecke ich eigentlich eine riesen Grünfläche, die meines Erachtens unter der Woche, wo ich da meistens bin, nur sehr wenig genutzt wird. Aber irgendwie eine Wahnsinnsweite hat, eine wunderbare Erholung. Und ich liebe es dann einfach mal Wege zu fahren, abzubiegen, wo man noch nie gefahren ist. Und es ist einfach ein wunderbares Areal, was sich da etabliert und was wir da an Grünflächen innehaben, ja.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde, beim Ostpark ist es vor allem, also es mit den kleinen Wegen, das kann ich total gut nachvollziehen. Weil eigentlich, immer wenn du irgendwo abbiegst, kommst du irgendwo raus, wo du gar nicht gedacht hast, dass du da, ach ja, da bin ich jetzt, okay.
Ach, dieser Weg endet hier, ach genau. Der führt auf diesen Weg.
Genau. Sowas, ja. Und also man kann sich da schon verlaufen. Und ich meine, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich wenig auskenne, aber da ist schon, Ostpark ist schon cool. Und du hast eben diese Freifläche, die du auch ganz gut überblicken kannst. Aber dann hast du auch zum Beispiel, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren war ich zum ersten Mal in meinem Leben, da ist so eine Voliere.
Ja.
Da ist so ein Vogelding.
Ja, direkt an dem Teich, wo man dem Teich
war noch dieser
Steg, das fehlt mir, dieser Steg, der an dem Weiher, das
war Kindheit. Also irgendwie, das war für mich voll die Offenbarung.
Und die Voliere, die ist auch ein bisschen versteckt. Also wenn du nicht bewusst irgendwie, wenn du gerade an dem Teich vorbeifährst und dich von rechts irgendwie losreißen kannst und in die andere Richtung guckst, dann siehst du das Ding auch nicht.
Ich glaube, das liegt bei mir an der Königstätten-Vergangenheit. Ich war oft an dem Waldsee hinten, an den BFB. Mhm. Das war so für mich die Hood. War nicht so also am Ostpark damals irgendwie.
Ich als dicker Busch-1-Kind, war das dann der Weg? Die Verwandtschaft hat im Eichgrund gewohnt und dann hast du dann diese Achse war dann Eichgrund, dicker Busch 1. Ja,
da musst du einmal quer durch. Ne? Ja. Zum Beispiel, ich fand das auch, für mich war das damals total verrückt, die Realisierung, dass der Ostpark ja auch an die Kantschule angrenzt.
Ja.
Also, dass man da einfach in den Ostpark reingelaufen ist und dann war ich immer so, hey, der Ostpark, der ist doch am Friedhof und mir war das nicht klar, dass das irgendwie, wie groß dieser Park ist, so, ne? Also es ist ein guter Ort, es ist ein sehr guter Ort. Und du hast noch geschrieben, aber das ist ein bisschen außerhalb, im Mönchbruch morgens um den Lindensee. Das ist wirklich auch sehr schön. Du bist so ein früher, ne? Du bist so ein früher Vogel.
Ja, ja.
Du hast irgendwo noch geschrieben, genau, bei deinem Reisetipp, dass man früh morgens durch die Orte gehen soll, ohne Stadtplan und konkretes Team, konkretes Ziel.
Das mag ich total. Ja, das ist irgendwas, was einfach so eine Stadt ausmacht, wo du einfach denkst, du bist jetzt noch nicht mit dem Touristenstrom, du bist jetzt noch mit dem ganz normalen Tagesgeschäft unterwegs, Leute, die auf die Arbeit gehen, irgendwas, und dann läufst du dahin. Das finde ich sehr spannend und einfach jetzt nicht irgendwie, nicht irgendwo dann sich, das ist irgendwas, was mich total begeistert, und dann lernst du so eine Stadt auch sehr gut kennen, ja, und dann kannst du dann sagen, ach, wir sollten mal dahin gehen, weil ich habe es heute Morgen schon gesehen, man könnte da laufen.
Ach,
und sowas.
Cool.
Nee, das ist sehr nett, ja.
Wie früh stehst du so sonst auf in deinem Arbeitsleben? Weil du bist ja selbstständig, ne? Da muss man sich ja schon selbst organisieren und selbst strukturieren. Und
ja, so ab 6. Aber ich arbeite nicht ab 6. Ich arbeite nicht ab 6. Das ist jetzt nicht so. Also bei mir, das dauert lange, bis das alles mal so anläuft. Aber, das hat sich so eingebürgert, dass das um diese Uhrzeit schon ist. Genau, ja.
Das ist doch eine Sympathiefigur.
Für das Rüsselsheimer Stadtlogo.
Ja. Genau.
Ich muss jetzt, meine Tochter wohnt jetzt gerade in der Zwischenzeit bei mir und sie möchte dann gern mit mir frühstücken und dann muss ich ein bisschen warten, bis wir dann mein zweites Frühstück zu mir nehmen kann.
Ja, es gibt echt so Chronotypen. Ne? Das ist schon. Ja. 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 Was bist du so für ein, Vogel?
Aktuell. Spät aufstehen, selbstständig. Mhm. Also, aber ich habe das, also in den Phasen, wo ich tatsächlich ein Angestelltenleben geführt habe und dann auch tatsächlich früh aufstehen konnte oder was da auch gelohnt hat, habe ich es tatsächlich sehr gerne gemacht. Mhm. Aber das ist so, es braucht diesen Anreiz. Es braucht den Anreiz, früh aufzustehen. Mein Anreiz war dann immer so, ich kann früh im Büro sein und dann nervt mich da auch niemand und dann trinke ich da Kaffee und mach mal den PC irgendwie an. Aber da, ich sehne mich so ein bisschen danach. Ich hatte eine kurze Phase. Ich muss mich, Entschuldigung an Rüdiger Schmidt, ich gehe morgens nicht mehr joggen und ich will es mir eigentlich wieder vornehmen.
Mich hat auch neulich jemand gefragt.
Ich wurde auch drauf angesprochen, weil ich habe, glaube ich, in der Folge, war es nach Rüdiger, wen hatten wir denn da? Also wir hatten über das Joggen gesprochen. Und mir ist ja nicht eingefallen, wie der Sportclub hinten in der B-Siedlung heißt. Mhm. Das ist der VfR.
VfR.
Mhm. Da wurde mich nämlich dann auch nochmal drauf angesprochen. Und da musste ich dann auch traurigerweise zugeben, dass ich.
Ja, so eine Routine, ne? Man muss halt einfach eine Routine etablieren.
Vielleicht mache ich es einfach wieder nächste Woche.
Selbst wenn ich frei habe, stehe ich früh auf. Weil ich will auch was vom Tag haben, ne? Also.
Aber es ist auch so, dass du auch von deiner Arbeitsweise, wie wenn du sagst, vielleicht kannst du abends dann bedeutend länger arbeiten, weil das ist irgendwas, was bei mir nie ging. Kollegen von mir haben dann gesagt, oh, wir schaffen die Nacht durch und dann 12 Uhr, dann geht's los, bis um 3 Uhr, kein Thema. Das ging bei mir gar nicht. Mhm. Lieber, wenn ich wusste, es ist eine Abgabe da, dann stehe ich um 5 auf. Dass ich das morgens viel effektiver kriege, als wenn ich sage, ich habe bis um 3 Uhr gearbeitet. Nee, das sind so Zeiten, die ich jetzt hinten sozusagen nicht hinbekomme.
Fühle ich total. Bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall.
Ja, da kann ich direkt einhaken, kann sagen, hier Stallzeit-Fun-Fact. diese Folgen schneide ich in der Regel auch immer abends. Oder manchmal habe ich auch so ein Rappeln, dann denke ich, okay, jetzt habe ich irgendwie die Aufnahmen von 2 Folgen, weil wir mal wieder ein bisschen vorproduziert haben. Machst du jetzt
durch.
Du bist
aber auch so ein, also du bist jemand, glaube ich, auch, der sehr viel der so in dieser Gaming- und Streamer-Szene so ein bisschen drin ist. Und ja, das sind halt die Leute, die abends sowas machen, ne? Also gestreamt wird oft abends und nicht halt morgens um 6.
Jetzt soll ich anfangen mit Streamen?
Vielleicht. Du hast also ja das Equipment da.
Das Equipment ist da. Nee, also ich schneide und das ist auch
Also ich sehe dich da schon.
Der Christian aus dem Schnitt. Das ist meine Abendstimme. Das ist meine. Hier, ich habe den Tag schon irgendwie.
Der Christian aus dem Schnitt.
Ah. Der Christian den haben aus dem wir schon Schnitt. Lange nicht mehr.
Ja, ihr müsst euch, wenn ihr jetzt euch ganz gut anstellt.
Wir müssen mehr Fehler machen. Oder mehr
Fehler machen
Fragen.
Oder einfach so tun, als wüsstet ihr nichts. Dann kann ich euch aus dem Schnitt wieder rauskorrigieren.
So tun, als wüssten wir nichts.
Oder vielleicht meldet sich Christian aus dem Schnitt genau jetzt. Moin, moin, Christian hier aus dem Schnitt mit meiner Abendstimme. Es ist tatsächlich auch gerade die zweite Folge, die ich heute Abend schneide. Das heißt, alle Prämissen aus dieser Folge sind schon mal erfüllt. Glückwunsch an mich selbst. Mit dem Stream, ja, ich hatte tatsächlich mal überlegt oder mit dem Gedanken gespielt, mit dem Streaming anzufangen. Hab das auch einmal in einem Arbeitskontext umgesetzt. Dabei habe ich eine Gaming-Reihe entwickelt, die sich damit auseinandersetzt, dass ich Gaming-unerfahrene Personen vor Videospiele gesetzt habe, die sich mit gewissen Themenbereichen auseinandersetzen. Da ging es dann beispielsweise um Moral in Videospielen, also moralische Entscheidungen, über Queerness, über Krieg, über Frieden. Vielleicht, wenn ich mal wieder Lust habe oder einen Rappel habe, kann ich das auch gerne wiederbeleben. Gebt mir auch gerne eure Meinung dazu. Vielleicht ist das ein Motivationsschub für mich. Und damit der Christian aus dem Schnitt noch irgendwie was Passendes sagen kann, ein kleiner Fun-Fact, Lottokugeln sind ganz gewöhnliche bemalte Tischtennisbälle. Und jetzt zurück zu unserem Gespräch.
Ich habe keine Ahnung, mit was er euch jetzt gerade erzählt hat, aber
möglich wäre es. Er war da wie der Weihnachtsmann, so ein bisschen, oder der Nikolaus.
Ich möchte den Lindensee noch mal ein bisschen appreciaten, weil das, glaube ich, so ein Ort ist, wo die meisten nicht wissen, dass es noch zu Rüsselsheim gehört oder generell Mönchbruch, Rüsselsheimer Wald und sowas. Und ich auch immer wieder feststelle, das ist so eine Fahrradtour, die ich immer mal ganz gerne mache. Dass du dann hinten am Waldschwimmbad irgendwie in den Wald rein, über die Brücke, über die Autobahn, einmal die Runde um den Lindensee und dann entweder zurück oder wenn man noch lustig ist, fährt man noch bis zum Jagdschloss. Und für mich, ich hatte vor 2 Jahren die Golden Boy-Phase.
Ja.
Deswegen ist es ist so eine Radtour, die ich mal wieder machen muss. Mhm. Ich meine, den traurigen Ort am das Verschwinden von Golden Boy.
Ich glaube, du musst die Golden Boy-Phase noch mal kurz erläutern, weil sonst klingt es so, als wärst du irgendwo unterwegs
ich
gewesen.
Ich habe irgendwas sehr dubios gemacht. Ja. Nee, ich hatte Rüsselsheim ein Denkmal geschenkt, einen goldenen Gartenzwerg. Und den habe ich im Mönchbruch an dem Waldkrokodil. Es gibt so, kurz bevor man über die Autobahn fährt, ist so eine Waldfläche, eine Freischneise. Da ist irgendwie im Wald ist aus irgendwelchen Gründen so ein kleiner Pavillon.
Echt?
Und davor ist eine Wiese und da ist so ein Baumstumpf, der so zugeschnitten worden ist, dass es aussieht wie ein Krokodil. Und da stand der Original Golden Boy, ein goldener Gartenzwerg, weil ich gedacht habe, hier
das ist seine
ein Denkmal irgendwo mitten in der Pampa mit Hintergrundgeschichte, die ich jetzt nicht erläutern werde, weil dann mache ich mir wieder ein paar Leute zum Feind. Golden Boy wurde geklaut. Und
war der befestigt oder hast du ihn, oder?
Der war nur, also er hatte eine Verankerung im Boden, damit er nicht umgeworfen wird von einem Tier oder sowas. Aber dann.
Aber der sah so aus wie der da oben steht,
ist,
oder?
Das ist so, okay, der in groß. Die Verankerung habe ich wieder gefunden, die habe ich dann noch ordnungsgemäß entsorgt, aber den Golden Boy.
Der war einfach zu schön.
Ja.
Der war zu schön.
Irgendwo steht er jetzt.
Ja, Mönchbruch ist von Königstetten natürlich auch ganz gut erreichbar. Deswegen, also das ist vielleicht so ein Common Ground, auf dem wir uns dann treffen
können. Nein, ich zeige das auch immer Besuchern und die sagen dann, ach, das ist ja schön, aber das würde ich nie mehr finden, weil ich starte immer am Jagdschloss und da ist es schon eine ganz schöne Tour. Wenn es läuft, ist es dann schon so 1,5 Stunden. Aber Leute sagen, das würde ich gar nicht mehr finden, diesen See im Wald dann hier, weil du musst dann schon zweimal rechts, einmal links, dass du dann irgendwie erst.
Da verläuft man sich auch,
ja. Das habe ich mit der Odenwaldhütte.
Ja?
Ja, die
also
finde ich auch
immer. Das Parkplatz, Jagdschloss und dann.
Immer geradeaus und irgendwann mal links. Wo es dann zweigt,
Und die Stelle gibt es, glaube ich, zweimal.
Das stimmt. Ja.
Also, das ist aber grundsätzlich, jetzt machen wir mal kurz einen Exkurs.
Ja.
Grundsätzlich finde ich voll der magische Ort, auch wenn du am Jagdschloss parkst oder dort anfängst und dann zu diesem Hochsitzausblick gehst.
Ja.
Und wenn du da richtig früh bist oder richtig spät in der Dämmerung so, dann stehen da ja immer auch das Dammwild steht dann da ja irgendwie auf dem Feld und dann ist da so Nebel voll oft. Also ich glaube, jetzt ist eine gute Jahreszeit, um so ein bisschen deinen inneren Rainer Maria Rilke hervorzuholen. Und
ja. Da ist auch ganz schön, wenn diese Wiese so leicht unter Wasser, manchmal steht die Wiese unter Wasser.
Das ist Feuchtgebiet, auch. Ja, das ist schon eine coole Gegend, in der wir da.
Nein, das ist schon sehr nett, weil ich habe einen Kollegen, auch einen Illustratorenkollegen aus Frankfurt, und der hat einen Hund und der kommt dann mit mir und geht spazieren, weil er hat gemeint, Mönchspruch ist spannend. Auch als Frankfurter ist Mönchspruch für ihn spannend. Und er ist sehr biologisch sehr viel mehr sozusagen informiert wie ich und erklärt mir dann Sachen, finde ich sehr interessant, und erklärt mir dann auch von dem Dammwild, dass ich dann, da gibt es so eine Wiese, wo sich dann irgendwelche Junggesellen dann treffen und sich ein bisschen vor lauter Frust auf die Hörner hauen, hat gemeint, die dann irgendwie einfach sich ein bisschen frusten, und hat gemeint, das ist ein bezauberndes Schauspiel, wenn du das mitkriegst, hat gemeint, das tut Schläge, oh, cool. Und hat gemeint, und das sind Dinge, die ich niemals wusste, ich hätte es niemals gewusst, und hat gemeint, da musst du halt auch zu Zeiten kommen, relativ früh, und da hast du dir diese Jungs, die da rumstehen und einfach ein bisschen frustriert sind und sich einfach ein bisschen die Hörner, cool. Ja, und habe ich gedacht, das sind Dinge, wenn man das noch als Hintergrundinformation bekommt, das finde ich dann sehr spannend, nochmal zusätzlich zu diesem Spaziergang, ja.
Ist ein cooler Ort auf jeden Fall. Ja. Ich habe ein bisschen Lust, auch was zu trinken jetzt schon die ganze Zeit, weil ich trinke jetzt, ich glaube, das Wasser ist jetzt hier auch bald alle.
Ich habe noch eine Flasche da.
Aber du hast noch, okay, aber ich möchte trotzdem, glaube ich, mal schauen, was Thomas mitgebracht hat. Er hat es nämlich mitgebracht in einem, wie sagt man denn da? Weidenkörbchen heißt das so?
Ich glaube, das heißt Weidenkörbchen.
Ja, genau, es ist wirklich sehr schön. Er kam hier rein wie Rotkäppchen und hat das hier mitgebracht. Genau, wir holen das mal ran.
Also das ist... ich und meine ganze Familie, wir sind irgendwie seit einigen Jahren auf dieses wunderbare Getränk des Eierlikörs gekommen und haben jetzt alle durchgetestet und haben gemerkt, es gibt Riesenunterschiede und man darf da nicht diese klassischen Marken nehmen, die man kennt. Bei den kleinen Manufakturen, die es manchmal auf Weihnachtsmärkten oder so gibt, ist nicht immer, das manchmal auch sehr vanillig oder auch sehr Pudding hat. Und wir sind jetzt auf, darf man das jetzt sagen oder so?
Ja, doch.
Darf man sagen. Und wir sind auf den guten Fies gekommen. Der gute Fies ist, derjenige, der uns mittlerweile, wir testen immer wieder welche, aber...
er kommt aus dem Schwarzwald. Ich habe leider keinen. Er kommt in einer wunderschönen, flötenhalsigen Flasche. Pur ein Genuss und herrlich zu Desserts und Eisspezialitäten.
Bitte schön, er muss natürlich auch
kalt sein. Und wir haben auch ganz tolle Gläser dazu.
Und ich muss leider das Geschenk jetzt schon auspacken, weil das gehört... Du musst
gleich zwei Knöpfe hintereinander drücken.
Ist so früh, weil es gehört dazu jetzt.
Nein, okay, nein, das machen wir direkt. Dann machen wir jetzt erstmal um...
Shots.
Bevor sich irgendjemand in den Kommentaren beschwert, dass wir den noch...
Ja,
soll ich aufmachen?
Ja.
Ich mach auf.
Erzähl mal, was ist das hier alles? Bis auf den Eierlikör, den haben wir jetzt schon eingeführt. Wir hatten hier schon einmal Eierlikör.
Ja.
Und zwar bei wem?
Bei Ingo.
Ja.
Ingo mit.
Aber in den schönen, hatten wir das nicht sogar in diesen Waffelbechern?
Genau, in den Waffelbechern.
In diesen Oma-Waffelbechern.
Mit der Hintergrundgeschichte, dass man das so gerne also abends vor sich aufreiht und dann.
Ja, so machen wir das jetzt auch, würde ich sagen. Cool. Also, Drink haben wir. Allein schon, wie das daraus. Ömmelt. Es hat wirklich so eine Pudding-Konsistenz.
Aber ist einfach, also wie gesagt, langjährige Tests, und wir haben jetzt eindeutig, und es ist jetzt er geworden, und er schafft es auch nicht gegen irgendwelche also anderen Anbieter.
Also, herrlich, würde ich sagen. Prost auf dich. Prost. Schön, dass du da bist.
Prost.
Also ich suche ja immer noch nach dem perfekten Bio-Eierlikör. Habe ihn noch nicht gefunden. Ist auch echt schwierig. Deswegen, ich muss mal jetzt gucken. Vielleicht ist der so gut, dass ich auch bei dem bleibe. Alter, das ist Pudding.
Man merkt da das Kirschwasser.
Merkt man total. Und finde ich gar nicht so penetrant, wie ich das sonst finde. Aber die Konsistenz ist irre.
Irre. Er braucht ein bisschen länger, bis er aus dem Glas geht.
Aber ist wirklich so. Das ist wirklich, das ist schon krass. Krass.
Okay, jetzt hatte ich das Kirschwasser.
Echt, das hatte ich direkt vom Moment.
Beim ersten Schluck hat es irgendwie so ein bisschen. Aber ja.
Ich habe eine Frage, eine wissenschaftliche. Hier steht drauf: 50% Kirschwasser, 50% Neutralalkohol. Heißt das, das ist 100% Alkohol? Nein, das sind ja 20, steht da ja. Aber ich, also ich check nicht,
also, wie ist es zusammen... Ist es eingeklammert?
Na, nee. Hm. Wie macht man ein Likör mit Eiern? Und dann? Ich glaube, man kann es auch im Thermomix machen.
Man kann es im Thermomix machen.
Vielleicht muss ja mal ein Rezept
ist, Mama Wien kann dir da...
Ich glaube, den Alkohol musstest du früher in Apotheken kaufen für den Eierlikör.
Kirschwasser? Nee, den Neutralalkohol.
Den musstest du früher in Apotheken.
Und wo kauft man den jetzt? Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Neutral, generell mit Alkohol habe ich natürlich gar keine Erfahrung.
Ich glaube, du kannst auch einfach irgendwie einen
Wodka oder so?
Ich glaube, ein Wodka
ohne Geschmack, oder?
Oder Korn. Ich glaube, du kannst beides nehmen. Es darf halt nicht so viel
eingeschmackt haben. Das ist eine frevlerische Frage, was ist der Unterschied zwischen Korn und Wodka? Ist Wodka nicht auch ein Getreidealkohol?
Ich glaube, Wodka ist Kartoffel. Aber ich kann auch aus Getreide. Da geht es dann, glaube ich, um den...
Christian aus dem Schnitt kann das mal aufklären.
Christian aus dem Schnitt, dann meldet er sich nochmal. Mhm. Moin, moin, Christian aus dem Schnitt. Immer noch mit Abendstimme und mit ein bisschen Wikipedia-Wissen. Irgendwie ist da kein großartiger Unterschied, auch wenn es, glaube ich, sehr frevelhaft ist. Wodka kann aus Getreide hergestellt werden, aus Roggen, Weizen, Gerste und in selteneren Fällen auch Mais und Reis. Dann eben Kartoffeln, wie schon gesagt, und Melasse. Der Unterschied zum Korn ist irgendwie minimal. Also Korn wird anscheinend, wird aus Getreide hergestellt. Und dabei sind zulässig Roggen, Weizen, Gerste, Hafer und Buchweizen. Da schließt sich der Steilzeit-Buchweizenkreis anscheinend wieder. Und ich bin jetzt einfach mal beim Überfliegen der Meinung, es kommt auf den Herstellungsprozess, also wie die Maische hergestellt wird. Aber ja, ich glaube, das ist eine Frage an unseren Distillery-Profi Toto. Den können wir mal fragen, aber... ich habe recherchiert, wie es mir gerade möglich war. Und kleiner Funfact jetzt zum Abschluss. Gorillas rülpsen, wenn sie glücklich sind. Wenn das nicht mal unseren Wissensanspruch und Bildungsanspruch erfüllt. Viel Spaß bei der weiteren Folge.
Kann ich gerne machen. Kann ich mal, sehr, sehr, sehr spannend, was der Christian aus dem Schnitt gerade erzählt hat. Ja. Wir sind alle belehrt worden und es ist alles...
Das ist interessant.
Danke.
Das habe ich schon gewusst. Das finde ich ja schön, dass ich das... Ja.
Jetzt beäuge ich hier ganz neugierig dieses Gastgeschenk. Erzähl mal. Es ist natürlich etwas... Das ist was, wo du vorhin darüber geredet hast mit dem One-Line.
Genau.
Aber gleichzeitig ist es auch was von dir designtes mit Flächen.
Mit Flächen? Genau, und das
was ist... Was ist das?
Das ist... mach's bitte auf.
Ich mach's auf.
Du machst okay, auf, kurz. Ja.
Es liegt bei dir, mach es auf.
Es ist türkis, es ist quadratisch, es ist eine kleine Pappschachtel. Oh mein Gott, I love it. Es sind Untersetzer. Wie heißt das?
Coaster.
Ist das Untersetzer? Coaster.
Ja.
Die sind sauschön. Oh mein Gott, die sind richtig schön. Oh. Krass, ich dachte erst, es wäre ein Kartenspiel oder so. Aber das ist ja fantastisch. Cher, noch fantastischer. Sind die cool? Wow. Hey, danke, die sind ja toll. Und
das kommt jetzt hier so hin.
Natürlich, natürlich.
Guck mal, wie gut es ist, dass ich mir neue Gläser geholt habe.
Ja, es ist wirklich so. Die kommen gut zum Einsatz.
Wie blöd werden da jetzt
das
diese
Pokalgläser? Ja, vielen Dank. Das ist richtig schön. Ich liebe unsere Gastgeschenke.
Ja.
Das ist alles sehr toll.
Also es ist, wir hatten ja ursprünglich mal gesagt, es soll unnütz sein und soll einfach nur weg, aber es ist ganz gut, dass manche Leute nicht dran halten.
Ja. Ich finde, es ist auch irgendwie, es ist echt eine gute Erinnerung und ich mag ja auch schon nützliche Sachen auch teilweise.
Du, ich erinnere gerne an den Julien Schneider von
Judith Kehler.
Den habe ich nach diesem Abend nie wieder gesehen.
Ja, der ist bei mir.
Ja, ich weiß.
Ich bringe ihn an Weihnachten vielleicht mit. Vielleicht machen wir
aber
was.
Aber nur angucken.
Vielen Dank, die sind richtig toll.
Bitteschön. Ja.
Also, ich mache keinen Hehl draus, dass ich deine Sachen schön finde. Von daher finde ich das ganz, ganz, ganz klasse.
Ich habe mich über den Eierlikör auch gefreut, weil der auf deinem Fragebogen auch nochmal auftaucht.
Das stimmt.
Jetzt habe ich den Fragebogen.
Guilty Pleasure. Was machst du sonst noch damit, wenn du ihn nicht gerade pur trinkst?
Wie ich geschrieben habe, ich bin ein großer Fan, also auf Eis muss er.
Ach, was für ein Eis? Gibt es da eine Vorliebe von dir?
Ja, das ist dann schon, Breitwieser ist dann schon im Gespräch, Tonkabohne.
Oh.
Ja. Aber wie gesagt, sonst auf oder auf diesen wunderbaren Schwedenbecher, den wir letztens auf unserer Reise in den Osten entdeckt haben.
Was ist der Schwedenbecher?
Schwedenbecher ist eine Mischung aus Apfelmus, Vanilleeis, Sahne und darüber Eierlikör.
Ist das Apfelmus warm oder ist es kalt?
Das Apfelmus ist kalt. Das ist der Klassiker und ich habe extra nachgelesen dann und habe gedacht, wieso heißt der Schwedenbecher Schwedenbecher und ob das stimmt, weiß ich nicht. Das war damals, Honecker hatte damals gemeint, die Deutschen hatten in der Eishockeyspiel gegen Schweden verloren. Das fand Honecker so toll und hat dann gemeint, mach mir doch nochmal so einen schönen Schwedenbecher. Das so ist die Geschichte. Wow. Ob die Geschichte stimmt, weiß ich nicht. Aber er schmeckt total lecker. Also wir lieben ihn in der Familie. Also er ist ein wunderbarer Nachtisch, eine gute Mischung, wenn du da halt durch alle vier Schichten durchgehst und alle vier Schichten isst, ist das sehr lecker.
Also aber du machst es schon du ordnest es in einem Becher schon einfach so durcheinander an? Oder ist es wirklich wie so ein Trifle? Das ist genau, quasi geschichtet.
Es wird geschichtet, genau, ja. Es wird nicht zermatscht, es wird geschichtet und da kannst du dann halt ganz verschieden von oben sozusagen beginnen mit dem Eierlikör, der als Topping ganz oben drauf ist.
Ich finde, wir sollten eine neue Kategorie einführen. Vielleicht Shots ist gut, aber man kann ja auch noch mal ein Dessert mitbringen. Demnächst. Als kleiner Hinweis für die kommenden Gäste.
Das ist der erste Schritt. Der erste Schritt in Richtung, gerne. Wir lassen uns auch im Podcast bekochen.
Dankeschön, das reicht auf jeden Fall.
Ich habe mich über dieses Guilty Pleasure so gefreut, weil das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, wenn du so einen Eisbecher hast, mit dem Löffel schöne Furchen durchziehst und da den Eierlikör reinfließen lässt, dass du so einen Eierlikörfluss hast.
Das finde ich, ja. Also ich sag dir, Eierlikör.
Deswegen ist auch hier bei der Eisdiele hier ums Eck, Portofino, ist im Jahr mehrmals, dieses Jahr leider zu wenig, Eisbecher Spaghetti Carbonara. Der genauso besteht mit, der genau das beinhaltet, was wir eben gerade besprochen haben. Und ich schaffe es einfach zu wenig, hier vorbeizukommen und eine Pause einzulegen. Ja.
Dabei aber, ist dein Büro echt nicht so weit weg?
Nee, ist nicht so weit weg, aber das ist irgendwie so, die Strecke ist es nicht so dabei, aber das ist auch hier.
Ich habe eine Frage zu etwas, was du in deinem Fragebogen geschrieben hast. Und zwar fragen wir auch oft Leute, oder fragen sie immer, wenn du dich in drei Worten beschreiben müsstest und die sind alle falsch. Und da hast du geschrieben, extrovertierter, selbstpräsentierter Löwe. Das bist du alles nicht, offensichtlich. Wie ist das hilfreich oder hinderlich in deinem Job? Weil du musst dich ja schon selbst präsentieren und verkaufen. Und also auf mich wirkst du jetzt schon auch sehr, du bist da. Du bist jetzt kein Schüchtern, also nein, das Gegenteil davon wäre für mich introvertiertes, schüchternes Häschen.
So. Nein, das ist auch alles kein Problem. Also ich liebe es aber, sich mich hinter meine Arbeiten zu stellen. Also ich wäre jetzt niemand, der seine Arbeiten präsentiert. Ich glaube, ich bin auch nicht jemand, der vor großem Publikum Arbeiten präsentiert. Das sind alles Dinge, die mir nicht liegen. Mhm. Ja, und so ein Gespräch wie hier, das ist absolut, absolut entspannt und das ist kein Problem. Gott sei Dank. Da gibt es ja bei uns im Grafing gibt es das neue Art von Graphic Recording. Das ist eine neue Art von Präsentation. Also es werden Vorträge, die tröge und langweilig sind, werden mit einer Art von Illustration oder begleitenden Zeichnungen untermalt, damit die Besucher ein bisschen darauf achten und jetzt nicht ganz sozusagen wegdämmern. Und das ist eine Art, was jetzt viele machen, was auch sehr gut nachgefragt wird, auch sehr gut honoriert wird. Aber das ist absolut nicht meins. Ich könnte das nicht vor Publikum stehen, vor irgendeinem großen Flipchart, da unten im Publikum 300 Leute, das wäre nicht meins.
Finde ich auch immer total beeindruckend, dass Leute das machen. Ich hatte das zuletzt in einer Online-Konferenz, wo jemand das dann digital auch simultan gemacht hat. Das war total schön und total krass und auch sich kein einziges Mal, also einfach sehr selbstbewusst da so, auch keine Fehler für mich sichtbar gemacht hat, einfach so gezeichnet hat. So. Und das, also fand ich schon auch wild. Okay, gut, das erklärt es für mich so ein bisschen. Aber das fand ich goldig. Weil, also ich habe dich schon immer kennengelernt als jemand, der schon eher nicht selbstverliebt ist oder selbstverliebt sind, also so, wie soll ich sagen, so egozentrisch. Also bist schon
nee, das nicht mehr.
Bescheidener Mensch, habe ich eher den Eindruck so.
Ja, aber ich denke mir, es sind die Arbeiten, die, und ich bin jetzt nicht die Person, die jetzt da immer andauernd an seinen Arbeiten da gemessen wird. Mhm. Das möchte ich auch nicht, ja.
Ich habe noch eine Frage zu dem Studionamen. Es heißt ja jetzt nicht Studio Marutschke. Also das weist ja auch schon mal so ein bisschen darauf hin, dass du dich selber nicht so krass in den Vordergrund stellst. Wo kommt dieser Name her, Trashline? Hat das was mit Müll zu tun? Oder ist
nee, das ist, wir hatten früher unser Büro bei der Druckerei in Raunheim, hatten da sehr engen Kontakt zu diesem Druckereibesitzer und er hat dann auch gesehen, was ich so mache und dann habe dann mit meinem Cutter aus Folien Sachen ausgeschnitten und dann hat er gemeint, du mit deiner Trashline, du dieses Expressionistische, was du da so für Dinger runterhaust. Und dann habe ich gedacht, das hört sich gut an. Trashline, das ist richtig, das brauche ich. Und dann hießen wir am Anfang Trashline Studios, so wie Walt Disney Studios.
Das klingt ja nach Film, ja.
Und dann eine Zeit lang Trashline Studio für illustrative Kommunikation, das fand ich dann auch. Und jetzt habe ich es, jetzt ist es seit vielen Jahren Studio Trashline. Mhm. Und ich finde auch sehr schön ist, was ich auch hinter diesem Namen, wo der Name Marutschke jetzt gar nicht auftaucht, wo dann Leute meinen, ach, das ist von den Trashliners. Passt.
Ach, krass.
Mehr muss es gar nicht sein. Oder das haben die Trashliners gemacht. Gut, langt. Und da weiß keiner, wer dahinter steht, was ist. Aber man sieht so, dass das sind diese von Trashlines. Cool. Dieser Name, der, wo die Leute auch dann sagen, sie wissen schon, das heißt Müll. Habe ich auch schon, also haben Leute schon mich darauf hingewiesen, dass das Müll heißt.
Ja, Trash, ja, also. Ja.
Also dieser Stil, also es war sehr grob, also diese Sachen waren damals sehr expressionistisch, einfach sehr, ja, aus Folien ausgeschnitten mit dem Messer und so kam das halt zu diesem Namen, ja, und der seit vielen, vielen Jahren Bestand hat.
Ja, also das hat mich nochmal echt interessiert, weil das konnte ich mir partout nirgendwo herleiten. Ging nicht.
Nee.
Habe ich mir nicht.
Ich hab's
mit Namen und wie auch immer.
Ich habe es aber auch nicht hinterfragt.
Du hast es nicht hinterfragt?
Also ich, krass. Ja, das ist der Name.
Okay.
Punkt.
Okay. ach ja. Ich überlege die ganze Zeit, wir haben jetzt schon hier die Untersetzer von dir gesehen und generell haben wir auch schon über die Sachen gemacht, über die du sprichst. Wir haben jetzt September, diese Folge nehmen wir auf im September. Und ich freue mich eigentlich immer schon auf das Ende des Jahres, weil dann kriege ich manchmal Post von dir. Mhm. Und da ist immer ein total schön gestalteter Kalender drin für das Jahr, für das kommende, ein Monatskalender. Und einer ist mir ganz besonders ich kriege die schon echt lange, wo ich so drüber nachdenke, weil wir uns offensichtlich ja doch schon länger kennen. Der aktuelle steht bei mir im Büro auf dem Tisch und ich freue mich jedes Mal, weil ich habe noch nicht gelunzt und geguckt, was kommt als nächstes und so. Deswegen ist es immer richtig schön, wenn der Monat wechselt. Und es gibt ein, zwei, die mir besonders im Kopf geblieben sind. Einmal hattest du so einen Mosaikkalender mit so Rüsselsheim-Motiven. Mhm. Fand ich total schön und auch da habe ich mir wieder gedacht, nice, das eröffnet für mich eine neue Perspektive auf diese Stadt. Mhm. Und finde das ganz toll, dass jemand sich überlegt, wie kann man den Kern dieser Stadt oder die Optik dieser Stadt nochmal irgendwie neu festhalten. Den habe ich im Kopf. Und dann ganz, ganz, ganz toll fand ich den Vinyl-Kalender.
Ja.
Der war total klasse. Und der hat, glaube ich, auch was damit zu tun mit deiner persönlichen Musikleidenschaft, oder? Du bist schon so ein musikaffiner
Typ. Das stimmt schon. Und das war halt irgendwas. Wie hieß der Kalender? Platten oder Covers zu Songs, die es nicht gibt. Oder nee, also Covers, die es nicht gibt, zu Songs, die es gibt.
Genau, sowas.
Nee, und das ist einfach, ich finde dieses LP-Medium, 30x30 Zentimeter, eine hervorragende Plattform für Illustration. Und dann diese ganze LP-Kunst, die es mal gab, die jetzt leider mit der kleinen CD jetzt öfters mal gar nichts mehr, leider nicht mehr so populär ist. Und ich fand das irgendwie eine Möglichkeit, einfach mal sehr grafische, einfach Songs, die ich gefunden habe, die auch jeweils dann zu diesem Monat gepasst haben, in meiner Art umzusetzen. Und das hat mir total Spaß gemacht, ja.
Also das auch nochmal ganz kurzer Querbezug zu Melanie Gandira, die auch sich ganz oft ihre eigenen Formatbeschränkungen schafft, indem sie sich eben nur so kleine Raster erlaubt, so kleine Quadrate und dann halt innerhalb dieser vorgegebenen Rahmen irgendwie was zeichnet oder so. Und so ähnlich ist es ja wahrscheinlich auch dann bei den 30x30 Covern. Aber wo du gerade sagst, ja, leider CD und so weiter, CD ist ja auch schon wieder auf dem absteigenden Ast. Wir haben gerade eine Folge aufgenommen mit Mario Hergeta, die auch jetzt schon längst erschienen ist. Auch ein großer Vinyl-Fan und ich glaube, das kommt so krass wieder. Also das ist so sehr wieder da. Es ist ja sogar so krass, dass Künstler, deren Musik bisher nur auf normalen CDs erschienen ist, jetzt Vinyl produzieren. Mhm. Und das finde ich total cool. Und ich glaube, dass gerade unfassbar viel in dieses Artwork vorne drauf gesteckt wird. Das finde ich echt total schön. Also,
ja, cool. Also wir hatten mit Emma hatten wir das Gespräch über Vinylplatten, dass dieses Mechanische, dieses Zelebrieren, ich wähle die Platte aus, ich lege sie auf, mache den Plattenspieler an, dass das natürlich mit reinspielt. Und ich bin auch der Meinung, dass bei diesen Vinyl-Veröffentlichungen von neuen Alben und ähnlichen da auch mehr Arbeit reingesteckt wird, was so die Beilagen angeht.
Ja.
Weil CD war ja auch noch so, da hast du irgendwie ein komplettes Booklet gehabt, ne, ist alles immer erklärt und irgendwann war das komplett weg. Hast dann nur noch irgendwie das Cover drin gehabt, die CD und fertig. Oder, wenn du vorhin schon angesprochen hast mit der Videospielkultur, da war es dann auch lange Zeit, dass du irgendwie so komplette Booklets dabei hattest und noch Zusatzmaterial und. Das ist irgendwann dazu übergegangen, dass du nur noch so diese Cases gekriegt hast.
Das finde ich ganz traurig.
Wo keine CD mehr drin gewesen ist, sondern nur noch ein Zettel mit einem Download-Link.
Oh, wie schrecklich ist das? Ja. Das ist ganz schlimm. Ich habe neulich, ich war neulich bei mir im Keller und da hatte ich meine, ich war früher mal sehr begeistert von World of Warcraft.
Was ich immer noch nicht begreife, aber.
Und die Cases, das waren richtige, das war toll. Weißt du, du hattest erstmal diese Papp-Umhüllung und die hatte vorne noch ein Klapp-Dings, dass du quasi so ein Panorama ausklappen konntest mit so einem kleinen Klettverschluss. Wunderschön, dann meistens noch mit so einem Relief vorne drauf, irgendwas Haptisches noch so für viel sinnige Erfahrung, Erfahrbarkeit. Und dann natürlich konnte man das Plastikcase rausholen und dann war da das Booklet drin und die CD. Ja, ist natürlich jetzt überhaupt nicht mehr notwendig und ich finde das echt schade, weil ich denke die ganze Zeit, oh Mann, eigentlich kann ich die wegschmeißen.
Du,
ne?
Du kriegst es noch als, ja, da hat das schon, ja.
Aber das tut mir schon weh.
Ja, das schon, ja.
Das sind schon schöne Sachen, aber ich würde sie mir jetzt auch nicht aufs Regal.
Das sind da vorne in der Kommode, die beiden mittleren Schubladen, die mache ich nicht mehr auf.
Ich mache die auf, wenn das Aufnahme
ist. Da sind nur diese Plastikcases drin, von DVDs, von Videospielen, von allem möglichen, packst es nicht mehr an. Ich habe eine Spielebibliothek, die ist mittlerweile in die Tausende und...
Wie ist das denn bei dir? Hast du so einen Plattenspieler in deinem Studio?
Das habe ich auch geschrieben. Das war mein großer Fehlkauf der letzten Zeit. Ich hatte plötzlich angefangen, wieder im Keller meine LPs zu entdecken und dachte mir, ich könnte mir so einen schönen, auch was man auch so findet, einen schönen Retro-Plattenspieler, der so schön dazu passt. Und irgendwie passte er nicht an meine stehende kleine alte Anlage. Und habe das nicht weiter verfolgt, was man jetzt verfolgen müsste, mit wahrscheinlich Adapter, Kabel. Und jetzt habe ich diesen wunderbaren Plattenspieler da stehen und habe diese Anlage und denke mir, irgendwie, sie haben sie noch nicht gefunden. Und das hat mich geärgert. Ich dachte mir, ich könnte da so zwei Chin-Stecker reinstecken und fertig wär's, aber dem ist nicht so. Wahrscheinlich ist es möglich. Aber bislang steht er erstmal so da und schaut mich an und sagt, wir spielen mich.
Oh Mann, weil das finde ich ganz spannend, weil ich gerade auch mit dem Gedanken spiele, mir sowas anzuschaffen. Und ich möchte natürlich auch, dass der schön aussieht. Jetzt ist die Frage, ob ich mir vielleicht einfach wirklich einen alten kaufe, aber dann weiß ich nicht, wie ich den anschließe. Und am allerliebsten hätte ich einen, den ich irgendwie anschließen kann an mein normales Bluetooth-Speaker-System, was ich in der Wohnung verteilt habe. Was hast du denn für einen? Ist der gut getestet oder ist der irgendwie, also ich kann nicht gleich fragen, ob er empfehlenswert ist, weil du weißt,
ich kann jetzt die Marke gar nicht sagen, aber er hat so ein Teakholz, er sieht also richtig retromäßig schön aus. Ich kann sie doch mal dann schreiben.
Ja, bitte schreib mir das mal.
Ja, und der ist auch gut getestet worden, war auch preislich jetzt nicht eine Rieseninvestition, aber das war schon in Ordnung. Aber ich hätte ihn gern, ich hätte auch genau gewusst, wo er steht, wo er Platz gefunden hätte. Und dachte mir dann, meine Platten, die ich habe, wo du halt sagst, das ist auch eine Zeit gewesen, als du Platten gekauft hast. Mhm. Und die mit dem einfach mit der A-Seite aufstehen, umdrehen, dieses Gefühl auch wiederzukriegen und nicht irgendwie, ich könnte mir jede Platte, die ich habe, auf Spotify anhören. Mhm. Aber es hat nicht das, wo ich sage, ich wollte diese Erinnerung an diese Platten, die ich da im Keller stehen habe, mit dem Plattenspieler wieder gewinnen. Mhm. Vielleicht kommt es noch. Jetzt, wenn die etwas kälteren Jahreszeiten sind und man sich hückemäßig zu Hause bei,
so ist es
bei Tee, Kerzen und LP-Musik.
Ja. Oh, du weißt genau, was ich gut. Das ist, ja, und
vielleicht
das
noch ein total bisschen gut. Eierlikör dazwischen.
Genau. Ein bisschen Eierlikör dazwischen, genau.
Genau, das finde ich total gut.
Wir sind bei Musik.
Also ja, genau. Jetzt können wir auch loslegen.
Machen wir auch den hier. Und wir haben wieder mehrere Songs vorgeschlagen bekommen und das geht gar nicht.
Das geht nicht.
Dann würde ich den ersten nehmen.
Das
der war erste kurz und schmerzlos.
Liz Wright.
Ja.
I'm Confessing.
Ja.
Erzähl mal was zum Song.
Also nur, wie ich Liz, das hört sich ja gut an, wie ich Liz kennengelernt habe.
Ah, ihr seid so, ja, okay.
Nein, alles ist nicht so. Nein, es war...
Liz und du.
Es war eine Büchereizeit, also das fand ich sehr spannend. Es gab eine Zeit, da war ich sehr regelmäßig, sehr oft in der Rüsselsheimer Stadtbücherei, die für meiner Ansicht nach eine sehr gute CD-Auswahl hatte. Und ich habe damals angefangen, einfach mal nach Covern auszuwählen, im Jazzbereich, im Pop-Rock-Bereich. Einfach mal gucken, Leute, die mir gar nichts gesagt haben, einfach mal sagen, hört sich interessant an, das Cover. Und da ist sie mir Anfang der 2000er aufgefallen, Dreaming Wide Awake, mit einer CD. Und seitdem war es das um mich geschehen. Und da habe ich gesagt, sie war einfach eine Sängerin, die mich bis heute begleitet. Ich habe auch schon einige Konzerte von ihr gesehen. Und es ist irgendwas, was ich beim Arbeiten auch so ständig hören kann. Mittlerweile, ich glaube, fünf, sechs Alben. Das ist so eine Entdeckung aus der Stadtbücherei Rüsselsheim, wo ich sage, einfach eine, ja.
Cool.
Ja, und das ist so meine Geschichte zu ihr. Und da gibt es viele. Ich wusste jetzt nicht, welchen ich auswählen sollte, aber der hat mich auf dieser CD damals sofort mitgenommen und gepackt. Und seitdem ist es einer meiner Favorite Songs, die ich auf meinen Playlists habe. Ja.
Hast du auch eine Vinyl von ihr?
Habe ich auch, ja.
Sehr schön. Gute Auswahl.
Noch mehr Motivation, diesen Plattenspieler zu
kaufen. Genau.
Das ist deine Aufgabe für bald, für dieses Jahr noch.
Für diesen Herbst.
Auf jeden Fall.
Für diesen Herbst eine gute Auswahl.
Du musst diesen Plattenspieler zum Laufen bringen, damit du mir sagen kannst, ob ich ihn auch kaufen soll. Was hast du mitgebracht? Was soll ich?
Mach du mal.
Ich? Okay.
Ich glaube, beim letzten Mal habe ich.
Ja, ich glaube nämlich auch. Ja. Ich habe auch eine weibliche Künstlerin dabei. Dolly Parton. Die ich total cool finde. Die ich wirklich als Person spannend finde. Ich bin überhaupt kein Country Girl, so. Aber ich finde sie total, ich finde, she is an icon, so. She is the moment, das muss man echt sagen. Die ist, also ist eine krass Person. Das ist ja auch die, ich glaube, es ist die Patentante von Miley Cyrus. Ist das nicht irgendwie so?
Da war was, ja.
Genau. So Sachen, also einfach, dass es eine coole Person ist. 9 to 5, der Klassiker, das kennt wirklich, glaube ich, jeder. Ein cooler Song, erstens mal finde ich den super eingängig, ich finde ihn aber auch inhaltlich total interessant, weil er sich für Gleichberechtigung für Frauen am Arbeitsplatz einsetzt. Und ich glaube, sie ist schon eine ziemliche Feministin auf eine Art und das finde ich cool, weil sie ihr, glaube ich, schon viel Gegenwind entgegengeschlagen ist und auch immer noch entgegenschlägt und diese Vorurteile und dieses ganze Gedöns und blond und operiert und keine Ahnung, große Oberweite und so, das ist so egal. Also ich finde, die ist eine krasse Person. Krasse Person, cooler Song. 9 to 5 ist ja auch ein Konzept, über das man bestimmt diskutieren kann. Und ja, das ist mein Song für heute.
Ich wollte gerade anmerken, ich bin überhaupt kein Country Girl, klingt nach einem Country Song.
Vielleicht muss ich den mal schreiben.
Könnte ein Country-Song sein.
Jetzt bin ich inspiriert. Danke dafür.
Ich habe auch eine Künstlerin. Und zwar.
Krass, hatten wir noch nie. Ich hatte es noch nie. Ja. Hatten noch nie, dass alle drei Songs von Frauen sind, ja.
Und, cool. Und zwar Larry Luke mit Do or Die. Larry Luke, bürgerlich Larissa Ries. Mhm. Kennt man vielleicht, weil sie bei Neo Magazin Royal Zeiten immer mal wieder dabei war und sehr, sehr lustige Rollen gespielt hat. Ja. Und sie ist im Hauptberuf DJing.
Cool.
Und tritt da eben als Larry Luke auf und macht neben diesem klassischen DJing auch immer mal wieder Songs, wo sie auch selber singt. Do or Die ist so einer. Und ist sehr eingängig, auch wenn man nicht auf dieses Techno, dieses Laut- und Disco-Musik und sowas stehen würde, kann man sich antun.
Ich habe mich gefragt, was für eine Richtung
ist. Genau, also es ist mit ab und zu mal ein bisschen wupp-wupp und aber es ist cool.
Womit nochmal?
Du oder ich.
Womit ist der Song?
Womit?
Mit du hast wupp, wupp. So ein, ja, danke.
Das mit wupp-wupp. Ja. Die weltbekannte wupp-wupp-Kategorie. Also okay. Elektronisch. Ja,
das ist schön.
So schön sagt. Und sie als Person halt auch einfach. Also es gibt nichts Schöneres als Larissa Ries bei Instagram, weil sie hat den Charakter, den sie da irgendwie in dieser Rolle Larry Luke spielt, sind quasi auch in echt. Und mittlerweile hat sie, glaube ich, auch ein Kind. Und davor hatte sie einen Hund, die Wilma. Und das ist
gibt es den Hund nicht mehr?
Ich glaube, den gibt es noch. Ich hoffe, okay. Es gibt den noch, weil es war goldig.
Okay.
Ich muss nachschauen.
Gut, das beruhigt.
Aber wie gesagt.
Das sind die zwei Medien, die zwei Social-Media-Empfehlungen des Tages. Studio Trashline natürlich und Larry Luke, ja? Wie heißt die auf Instagram? Heißt die auch so?
Ich glaube, da heißt sie auch Larry Luke.
Okay, cool. Danke dafür. Das waren unsere besten Songs der Welt. Vielen Dank. Ach Mensch, ich bin ganz beseelt, ehrlich gesagt. Du versuchst den letzten Rest
muss die Flasche
Eierlikör leer, ja. Nein, aus deinem...
Die Flasche natürlich hier, aber wir können das gerne noch als Abschluss noch mal...
Nee, ich muss noch fahren,
heute ausnahmsweise. Also, weil man es ja jetzt gerade nicht sieht, ich halte dieses Glas gekippt vor mir, weil es sammelt sich... Jetzt kann man nachschenken. Der sammelt sich so am Boden vom Glas und dann passiert genau das, was Stella jetzt gerade hat. Dass man irgendwie so ganz wirrt den Kopf in den Nacken hat, dieses Glas über am Mund hält. Und es kommt einfach nicht raus, weil der ist.
Sieht aber sehr gut
kommt
aus.
Schon.
Ja. Er kommt
schon.
Aber so tröpfchenhaft.
Es kommt halt so tröpfchenhaft.
Dann sitzt man halt so.
Ich habe schon überlegt, ob ich dich nach einem Löffel fragen soll.
Oder ein bisschen Eis.
Oh.
Ein bisschen Eis, das habe ich leider nicht. Ich war heute Mittag einkaufen und habe es fest auf meinem Zettel stehen gehabt, weil es im Angebot war und dieses.
Ich bin aber nicht mehr so motiviert, Eis zu kaufen jetzt im September.
Es fängt, gerade jetzt fängt es wieder an. So diese Becherchen, weil das ist das, auch wenn es draußen kalt ist oder wenn...
Ich bin ehrlich, wir hatten ja, wann war die Folge mit Janina Neet? Die war auch Staffel 2, oder?
Hast du das immer noch? Ich habe es irgendwann geköpft, ja.
Ich habe es, aber es ist nicht mehr viel drin. Ich habe immer noch Spekulatius-Eis von ihr. Jetzt wäre wieder die Zeit, aber ich glaube, es ist nicht mehr... Ich glaube, jetzt ist vorbei. Ich muss mal in mein Gefrierfach gucken. Spekulatius-Eis zum Beispiel finde ich okay, wenn es kälter wird. Und es gibt ein Eis, was ich total mag im Winter. Das ist aber auch, glaube ich, so eine Nostalgie-Geschichte. Und zwar ist das von Bofrost. da gab es so Eistannenbäume.
Also Zimteis, waren es so Zimtsterne?
Nee, das ist das Zimtsterneis, aber es gibt so Eistannenbäume, die sind wirklich, die sehen aus wie ein Tannenbaum logischerweise. Und ich glaube, da innen drin ist so eine Marzipan-Eiscreme und außen ist so eine sehr, wie heißt das, kakaohaltige Fettglasur. So eine Schokoglasur ist da drauf. Und dadurch, dass es gefroren ist, hat das so ein, also ich mochte das einfach wahnsinnig gern. Das ist das Eis, was ich im Winter essen kann. Und vielleicht jetzt noch mit dem Eierlikör könnte ich wahrscheinlich auch jedes andere Eis essen.
Genau, mach die Furschen rein und dann lass ihn reinfließen.
Ja, das mache ich.
Nee, das Spekulatius-Eis, das hat lange Zeit irgendwie drinstehen. Hat mir auch gedacht, hier, ich muss es zelebrieren, wenn ich es aufmache. Dann habe ich es, glaube ich, auch innerhalb von 2 Tagen weggehabt. Vielleicht muss ich ja einfach mal an den tollen Eisautomaten, der jetzt unten am meinen Namensplatz steht.
Und dann müssen wir uns vielleicht einfach mal... für Staffel 3, mal hier für den Sommer oder so vielleicht im Frühjahr schon, so vorfreudemäßig, laden wir uns mal den Micha ein.
Müssen wir uns dann einmal durchprobieren.
Ganz uneigennützig natürlich, aus rein journalistischer Neugierde. Wir haben jetzt schon über Eis im Winter gesprochen, es ist noch gar nicht Winter, es ist nämlich immer noch Herbst, wir sind eingestiegen mit einem Herbstthema, wir haben auch schon über Kerzen und Tee und so weiter gesprochen. Ich habe noch eine Sache vom Fragebogen, die auch ganz gut da reinpasst. Es regnet ja gerade. Und dazu passt der Lifehack. Ich habe ihn natürlich gestern schon gelesen oder vorgestern. Habe ich meine Pflanzen rausgestellt? Nein. Dein Lifehack lautet wie folgt.
Also ich bin ein großer Fan von Regenduschen für Grünpflanzen. Bin da auch ganz gut dahinter, auch wenn das nachts um 4 anfängt zu regnen, ich höre das, dann flitze ich da rum und...
Echt?
Nein, ich hab da so eine Manie, aber es soll dann auch nicht zu viel regnen, das ist dann auch nicht
gut. Genau, weil es schwimmt ja dann
sonst. Es müsste auch in so einer gewissen, und ich glaube, denen gefällt es. Ich glaube, die haben da viel Spaß dran, wenn dieser ganze Staub und die Last des Alltags da ein bisschen heruntergespült wird Und dann stehen die bei mir auf der Terrasse, alle, und die meisten, die Großen, gehen nicht, aber und dann stehen die da und sind pudelwohl, und dann hoffe ich, dass es bald trocken wird und ich sie wieder reinstellen kann.
Was sind das denn für Zimmerpflanzen?
Das sind Grünpflanzen, also aller Art, also von Monstera bis alles.
Also solche, die auch in der freien Wildbahn quasi mal so einen Regenwaldregen abbekommen würden.
Genau.
Man soll die ja sowieso, ich bin zugegebenermaßen auch zu faul, immer diese Blätter abzuwischen. Und ja, das ist dann immer so demütigend, wenn man da dran vorbeigeht und dann mal aus Versehen da dran kommt und dann sieht, was sich für eine millimeterdicke Staubschicht da schon drauf gebildet hat. Deswegen ist es eigentlich eine richtig gute Idee.
Wie wir auch bei Hartmut gelernt haben, das ist, glaube ich, auch von dem Wasser her das Beste, was du den Pflanzen antun kannst, weil das nicht so kalkhaltig ist, wie wir, woran Mimi wahrscheinlich zu Ende gegangen ist.
Oh Mimi, eine kurze Schweigesekunde für Mimi. Ja, tragisch. aber ich denke halt immer, okay, ich wohne im ersten Stock.
Ja gut.
Ich habe echt viele Pflanzen. Also ich kann auch die großen tragen, aber ich muss sie halt tragen.
Du kannst eine Auswahl machen, so ein paar mit den kleinen anfangen, die mal so, wo du sagst, ihr fangt mal an, ihr guckt mal, wie ihr das so findet, sagt es mal euren Freunden weiter und dann
erstmal die Lieblinge raus. Die
Lieblinge raus, und dann aber auch, der Regen muss ja auch dann so leicht, wenn der Regen so leicht fusselt, das wäre ja ideal, ja.
Ja, das stimmt. Wie ist es gerade? Muss man hier kurz hochziehen?
Das ist trocken.
Trocken. Ja. Naja, vielleicht, wenn ich nach Hause komme, ist dann der Moment gekommen, dann trage ich sie raus. Weil du hast in deinem Studio aber auch Pflanzen, ne? Du hast auch ziemlich große Pflanzen.
Eine ganze Menge auch, hat sich auch so angesammelt. Es ist jetzt auch sehr grün. Da mache ich es weniger.
Aber du hast einen Balkon da, ne?
Ich habe einen Balkon.
Dein Studio ist oben.
Ja, dann mache ich es mehr. Aber zu Hause mache ich es eigentlich regelmäßig und. Mittlerweile hat man da so eine Verpflichtung und denkt sich, wenn ich es einmal nicht mache, nimm es vielleicht zu krumm. Die Pflanzen sind da wahrscheinlich dann.
Ja, doch. Ja. Also gerade so, also ich finde die Monsteras, die ich habe,
Monstera.
Ja?
Oder mal Monstera.
Das ist nicht Monsterae.
Monstera.
Naja, jedenfalls die Monstera-Pflanzen.
Da müssen wir uns Andrea einladen, weil das ist, glaube ich, eine Riesenstreitfrage, ob Ei oder Ei.
Okay, da bin ich als Französisch-Leistungskurs Belegerin komplett raus. Diese Pflanze jedenfalls, ich glaube, die ist relativ nachgiebig. Mhm. Also Monstera finde ich eigentlich noch okay. Calathea geht gar nicht. Ist eine Bitch. Ich sag's wie es ist. Calathea ist nicht nett. Also sieht immer kacke aus bei mir. So an dem Tag, wo ich sie kaufe, da ist sie schön. Ich weiß nicht, ob der Regen vielleicht was ändern würde. Vielleicht, das wäre so die letzte Option. Vielleicht ist es das, was sie vermisst. Aber gut, Monstera, Strelitzie, so, das sind die ich rausstellen würde, wo ich sagen würde, okay, das riskiere ich.
Ich finde es gerade so schön. Ich glaube, man merkt, dass mir nach langer Zeit mal wieder Alkohol.
Weil ich Bitch gesagt habe. Findest du?
Ja, ein bisschen.
Naja, das sage ich auch noch, das sage ich auch nüchtern. Ich hatte 1,5 Eierlikör.
Da ist auch kaum was drin. 20%. Aber der muss ja sonst, wenn der zu wenig hat, dann ist es ja dann.
Ja, das ist ja auch verschenkt. Nee, kann man auch Vanillesoße kaufen.
Der muss ja ein bisschen was haben, glaube ich. Ja.
Ja, so, also jedenfalls, da sind wir jetzt angekommen bei den Pflanzen. Also du bist auch so ein Pflanzentyp, ne?
Ich finde das sehr angenehm, also auch in meinem Büro, also dass das da so ein bisschen in so einem kleinen Dschungel sitzt, hat was, und dass du dich auch darum kümmerst und guckst und dich erfreust und auch traurig bist, wenn dann irgendwelche Pflanzen sozusagen nicht so gedeihen, wie du es dir denkst, und denkst, was habt ihr denn? Sprech doch mit mir, sag mir doch was.
Hast du einen guten Tipp auch gegen so Schädlinge?
Ich bin da
so
der
Trauermücken.
Ich bin da richtig der mit feuchtem Tuch, der Abtupfer und konkrete, also ich habe da alles schon versucht, aber das Einzige, was hilft, das ist konsequent, wenn du dann abwischst und machst und mit einem feuchten Tuch. Genau, und dann versuche ich, ihnen Einhalt zu gebieten, und manchmal klappt es. Ja.
Das finde ich krass, weil also Tripse ist ein großes Problem bei mir zu Hause. Es klingt immer wie eine übertragbare Krankheit, aber sind so kleine Tierchen. Die kann man ansprühen, das weiß ich, mit so einer Wasseröl-Spüli-Mischung. Genau, ja. Das funktioniert auch ganz okay, aber die Trauermücken, die machen mich fertig. Die machen mich wahnsinnig. Das ist einfach, und am schlimmsten finde ich, ist das, wenn sie. Also nicht nur, dass die Pflanzen eingehen, das ist auch schade. Aber am nervigsten finde ich einfach, wenn die sind ja so klein und dann können die nicht so richtig fliegen. Die sind immer nur so und dann sind die so vor deinem Auge und dann, ach, die sind einfach so nervig, dann sind sie auf deinem Bildschirm. Und ich will eigentlich kein Chemiezeug eigentlich einsetzen.
Nee, also das bin ich auch total, nee, das geht gar nicht.
Aber ich will auch nicht meine Pflanzen wegschmeißen. Also du bist gut gefahren mit einfach konsequent.
Ein bisschen Spüli, einen Lappen und dann einfach ganz, ganz.
Weil die Traumücken sind ja in der Erde.
Ja. Ja, da hatte ich, also ich hatte Es hat vielleicht zweimal bei mir funktioniert mit Gelbtafeln und Nebenöl.
Ja, genau. Ja, das,
das
ich
Thema
auch probiert.
Hatten wir auch schon. Aber bei Mimi, da war ja wirklich, da hatte ich
da war Schicht
so häufig, die, also da war diese Erde sowas am Ende getränkt.
Dann war es einfach besser so.
Ja. Jetzt ruht sie in der großen Biotonne im Himmel. Ich weiß nicht.
Aber ein sehr schönes Bild.
Also das finde ich auch.
Nee, das finde ich jetzt auch sehr.
Also ein würdevoller.
Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Vielleicht hat sie dann auch andere.
Die ganzen Kaladeas, die sind da.
Ja.
Die sind Bitches da. Die sind da. In der Hölle. Die sind nicht in der Hölle.
Mimi geht nicht in die Hölle. Ich gehe in die Hölle dafür, dass Mimi wahrscheinlich.
Ach ja, oh Mensch. So, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, zwar vom Illustrations- und Design-Thema, aber ich finde, das ist okay. Das war ein sehr erhellender, Abend hier, muss ich sagen.
Ja. Ich weiß nicht, liegt dir noch irgendein Thema auf dem Herzen?
Nein, ich bin auch jetzt total angenehm.
Angenehm befriedet.
Ja.
Dann steigen wir aus langsam und ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für alles, was wir hier heute vorgefunden haben.
Bitte, bitte.
Materiell und ideell und immateriell.
Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es war sehr spannend, was ganz anderes. Ich habe ja schon geschrieben, mein erster Podcast in dieser Form oder habe diese Erfahrung noch gar nicht. Und von daher ist es eine sehr angenehme.
Ich kann dir verraten, das hatten wir schon ein paar Mal, dass die Leute zum ersten Mal hier gesessen haben. Und seitdem geht es bei denen so podcastmäßig steil bergauf. Die werden eingeladen. Also Dennis wurde nach uns eingeladen.
Ist das so?
Also der war da. Tina ist jetzt, glaube ich, zweimal. Also Tina kam von einem Podcast zu uns und ist jetzt wieder bei irgendeinem dabei. Also ab jetzt kommen die ganzen Anfragen.
Ich finde, wir sind auch ein sehr niedrigschwelliger, sympathischer Podcast.
Wir sind einfach sehr, sehr gut.
Sympathiefiguren.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Also nächstes Jahr gibt es Merch mit uns.
Genau.
Oh Gott, bitte nicht. Oh mein Gott, so Plüschfiguren und so meinst du?
So Plüschfiguren.
Ich hätte jetzt erstmal ein T-Shirt gedruckt, aber Plüsch klingt auch so kleine 3D-gedruckte. Wir gehen mal zu
Rakete. Oh, wie gruselig ist das.
Ja. Wir müssen es ja nicht bei uns stehen
Buttons
haben.
So kleine Buttons und Aufkleber. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Wir diskutieren das nochmal.
ich mache einfach schon mal.
Ja,
den hier spielen uns so nach und nach raus.
Ich glaube, das kann cool sein und süß, aber es kann auch sehr verstörend sein.
Meinst du? Es kommt auf die Bilder
drauf. Guck uns doch mal an.
Wir nehmen einfach sehr vorteilhafte Bilder von uns. So sehr nah an der Kamera.
Fisch ich hätte lieber eine Illustration mal, so eine abstrakte.
Oh ja.
Ich hätte sowas wie den Kuni.
Ja.
Ja.
Illustration finde ich mega.
Ja.
Ich hab eine.
Können wir angehen.
Ich habe eine von Sam mal bekommen. Und einmal wurde ich so
Quick Art
von. Einmal so Quick Art von. Nee, das ist von jemand anderem. Ich habe 3 Art Illustrationen gekriegt.
Das ist immer schön.
Das andere war von Yannick, das war ein bisschen unvorteilhaft. Aber ja, das klären wir mal anders.
Kunst.
Steilzeit, Rüsselsheim im Podcast, ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, durch die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main.
Und mit damit?
Ihrem Logo von Thomas Marutschka.
So ist es. Oh, sorry.
Das musste jetzt nochmal sein.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss.